Die Botschaft, der Geist der Wahrheit, wurde gepredigt am 18.01.1963 in Phoenix, Arizona, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Herbert Asmis. Lasst uns jetzt noch einen Augenblick stehen bleiben, während wir beten. Lasst uns unsere Häupter beugen. Unser gerechter, himmlischer Vater, während wir uns jetzt dir in dem glorreichen Namen des Herrn Jesus nähern, möchten wir dir allen Lobpreis geben für das, was du für uns getan hast, was unsere Augen gesehen und unsere Ohren gehört haben in diesen letzten Tagen der Schlussszenen dieser Weltgeschichte. Die Zeit läuft aus und geht in die Ewigkeit über. Wir sehen die Lichter scheinen. Wir wissen, dass es jetzt nicht mehr lange dauert bis zum Kommen des Herrn Jesus. Himmlischer Vater, wir möchten dich bitten, heute Abend an uns zu denken. Herr, wenn es irgendetwas Böses in uns gibt, dann nimm es heute Abend heraus, damit wir dir präsentiert werden können, wenn du heute Abend kommen solltest. Wir beten für die Kranken und Bedürftigen. Wir beten für deine Gemeinde, für beide, die, welche hier ist, und die in Übersee auf der ganzen Welt, für deine Kinder, überall in jedem Land. Mögen wir unsere Gewänder waschen in dem Blut des Lammes und auf diesen Ruf hören. Siehe, der Bräutigam kommt. Gehet aus, ihm entgegen. Mögen wir zu dieser Zeit durch die Gnade Gottes und durch die Verdienste von Jesus, denen wir vertrauen, bereit sein, unsere Lampen schmücken und vorwärts gehen, um dann dem Bräutigam zu begegnen. Nimm heute Abend das Wort des Herrn und beschneide unsere Herzen. Nimm allen Unglauben heraus. Schenke uns einen gewaltigen Gottesdienst. In dem Namen von Jesus bitten wir das. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es ist gewiss schön, heute Abend wieder hier im Gottesdienst zu sein, in diesem Heiligtum des Herrn. Wir hatten gestern Abend eine herrliche Zeit oben bei Bruder Krumer. Ich erinnere mich daran, wie wir letztes Jahr eine herrliche Zeit hatten. Überall haben wir eine gewaltige Zeit erlebt. Der Herr hat uns einfach überströmend, über die Maßen gesegnet, mehr als ich jemals gedacht habe, dass er es tun würde. Aber er ist so voll Gnade und Güte, und es ist gut, ihn zu kennen. Nicht wahr? Denk doch nur, ihn zu kennen bedeutet Leben. Ihn zu erkennen ist Leben. In Klammer, Johannes 17,3, Klammer zu. Morgen Abend werden wir unten in der Central Avenue Versammlung sein. Ich glaube, so nennen sie es. Bruder Fuller ist ebenso ein feiner Bruder. Ich glaube, es ist eine große Gemeinde dort unten. Wir hoffen, dass wir vielleicht eine Gebetslinie aufstellen können, wenn es für Bruder Fuller in Ordnung ist. Am nächsten Morgen werden wir dann in der apostolischen Gemeinde hier in Phoenix sein. Ich glaube, so wird sie genannt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer der Pastor, wer dieser Bruder war. Bin ich letztes Jahr dort gewesen? In Klammer, ein Bruder antwortet, nein, Klammer zu. Am Sonntagabend werden wir hier oben bei unserem kostbaren Bruder Outlaw in der Gemeinde sein, der Gemeinde des Namens Jesus. Ich bin in großer Vorfreude, zusammen mit meiner Familie dorthin zu kommen und etwas von diesem schönen Gesang zu hören. Billy Paul müsste das am allerbesten wissen. Wir haben dieses Lied gespielt. Ich gehe hinauf, hinauf, bis es auf dem Tonband nicht mehr zu hören war. Er spielte es im Büro ab und jedes Mal, wenn ich dorthin komme, ganz egal wann, dann spielt er dieses Lied ab. Hinauf, 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 immer wieder. Wir haben es immer gespielt und die Aufnahme ist fast nicht mehr zu gebrauchen. Wisst ihr, ich bin heute Abend ein bisschen heißer. Ich dachte, du meine Güte, wenn ich doch nur dafür sorgen könnte, dass jemand anderes für mich spricht. Ich sah mich zufällig um und sah hier Jack Moore. Das stimmt ganz genau. Ich würde nie... Oh, ich glaube, dass es einfach wunderbar wäre, Bruder Jack. In Klammer, der Bruder macht Bemerkungen dazu. Klammer zu. Hört euch das an. Ich glaube, ich sehe auch Bruder Roy Borders dort draußen sitzen. Jawohl, Bruder Noel Jones sitzt hier drüben. Oh, du meine Güte, wir haben uns wirklich überall hier verteilt. Wisst ihr, ich denke, dass es eine gute Zeit wäre, wenn ich vielleicht ein wenig ausruhe. Wisst ihr, ich sollte ein paar von euch feinen Männern hier aufstehen und für mich sprechen lassen, weil ich heiser bin. Bruder Jack sagte, der Herr ist nicht in dieser Offenbarung. Gut, ich war müde, als ich kam, und ich bin die ganze Zeit über ein wenig müde gewesen. Ich sehe die Menschen dort stehen. Ich weiß, wie sie stehen müssen, und ich bin froh, dass ich auch stehen muss. Nun, der Herr segne euch. Wir halten nach den anderen kommenden Versammlungen Ausschau. Nächste Woche findet es dann unten bei den Versammlungen der Pfingstler statt und danach weiter oben. Wir werden am nächsten Mittwochabend an der 11. und Garfieldstraße sein. Ich kann gar nicht alle diese im Kopf behalten. Ich glaube, es handelt sich um die First Assembly Gottes in der Stadt. Die Versammlung beginnt dann im Ramadan. Und jetzt gibt es ein Essen für die Geschäftsleute dort unten in der Hauptstadt von Arizona, Tucson. Natürlich wissen wir alle, dass Phoenix und diese Orte nur die Vorstädte von dieser Stadt sind. Das stimmt. Das ist der wichtigste Ort. Das ist meine Heimatstadt. Wisst ihr? Oben auf dem Hügel. Und das hier sind nur die Außenbezirke davon. Nun, es ist schön, euch alle als Nachbarn zu haben. Ich glaube, es war Bruder Rasmussen, der eines Abends etwas Ähnliches in einer Versammlung gesagt hat. Und du meine Güte, das hatte die Versammlung fast zur Auflösung gebracht. Ich glaube, wir waren in Houston, und es war in Ramsar. Ja, da war es. Er sagte, an dem Abend kam der Engel des Herrn herab, als sie das Bild aufnahmen. Er sagte, alle ihr Leute hier aus Dallas, wir wissen, dass es nur die Außenbezirke von Houston sind. Und du meine Güte, Texas konnte das nicht so verkraften wie ihr hier, so wie einige von euch es könnten. Da war ein großes Schweigen in der Versammlung. Gut, er ist sehr, sehr gut. Und jetzt denke ich, dass wir uns der Schrift zuwenden und einfach für eine kleine Weile ein kleines Zeugnis geben. Wird es sich dadurch etwas ändern? Ich habe es so hart ausgeteilt, dass ich mich schon schäme, euch überhaupt noch in die Augen zu schauen. Vielleicht gebe ich euch damit ein wenig Ruhe und gebe einfach ein Zeugnis von der Güte unseres Herrn. Lasst uns die Stelle aufschlagen im Johannesevangelium, dem 16. Kapitel. Ich habe hier Johannes Kapitel 16, Vers 12 stehen. Ich möchte gerne von dieser Stelle an im Johannesevangelium lesen. Ich lese das Wort gerne, weil es das Wort ist, welches uns wissen lässt, dass es die Wahrheit ist. Ich beginne mit dem 12. Vers und hört jetzt gut zu, denn ich möchte euch ein Zeugnis geben. Wir werden dann versuchen, euch ein bisschen früher zu entlassen. Ich habe euch so lange aufgehalten. Morgen Abend werden wir dafür eine halbe Stunde länger bleiben. Das würde dann bedeuten, dass wir bis etwa 1 Uhr bleiben, nicht wahr? Jetzt beginne ich mit dem 12. Vers. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Ihr wisst, dass wir gestern Abend ein besonderes, kleines Beispiel dafür hatten. Nun, wir sind volle Evangeliumsleute und wir glauben an alle Wirkungen des Heiligen Geistes. Nun, das ist die einzige Weise, auf welche wir volle Evangeliumsleute sein können, nämlich das volle Evangelium zu glauben, alles, was der Herr geschrieben hat. Ich glaube, dass wir selbst nichts sind. Wir sind nur so wie ich es gestern zu Bruder Karl gesagt habe, als ich einen Baum anschaute. Ich fragte, ist das nicht eine wunderschöne Palme? Aber schlussendlich wird nichts mehr davon übrig bleiben, als nur ein bisschen vulkanische Asche. Das ist alles. Ich fragte, wie unterscheidet sie sich von diesem Eukalyptusbaum? Gut, was ist ein Eukalyptusbaum? Vulkanische Asche, nur dass ein Leben darin wohnt. Was bin ich überhaupt? Was bist du? Vulkanische Asche von der Erde. Das stimmt genau. Nur Staub von der Erde, in welchem ein Leben wohnt. Aber jedes Leben muss von dem Lebensgeber gepflanzt werden, und er weiß einfach, wie es gemacht wird und was zu tun ist. Alles, was er hier auf die Erde gebracht hat, dient zu seiner Ehre. Die Sterne dienen seiner Verherrlichung. Die Winde dienen seiner Herrlichkeit. Die Blumen dienen seiner Verherrlichung. Und wir sind die Krönung seiner Herrlichkeit. Aber es scheint so, dass ihm alles außer dem Menschen gehorcht. Der Mensch scheint einfach, er macht diese Zeit durch, weil er die einzige Sache war, die gefallen ist. Alles andere blieb in seiner ursprünglichen Verfassung. Aber der Mensch fiel. Deswegen hat Gott einen Kampf mit ihm auszufechten, ihn dahin zu bekommen, dass er das tut, was richtig ist, und ihm gehorcht. Verfolgt man die Geschichte der Gemeinde durch die Jahre hindurch, dann ist es eines der größten Probleme für Gott, jemanden zu finden, den er vollkommen unter seine Kontrolle bekommt. Er braucht nur einen einzigen Menschen. Er benutzte immer nur einen Mann zur selben Zeit. Wir haben das in den letzten Abenden durchgenommen. Ein Mann und nicht eine Gruppe. Er will nur einen. Das ist alles, was er braucht. Denn zwei Männer würden schon zwei verschiedene Gedanken haben. Er nimmt nur einen Menschen und stellt sich selbst durch diese eine Person dar. Nie hat er es anders gemacht, als auf diese Weise. Versteht ihr? Nun, er hat heute eine Person, und diese Person ist der eine, von dem wir gelesen haben. Der Heilige Geist. Er ist die Person, die Gott geschickt hat, der Geist von Jesus Christus auf der Erde, der Geist Gottes, um Christus durch seine Gemeinde sichtbar zu machen und zu verkündigen, um einfach das Leben von Christus durch die Gemeinde weiter zu leben. Nun, es ist so eine wunderbare Sache, und trotzdem ist es so einfach, wenn wir nur einen Augenblick anhalten und nachdenken würden. Wir kämpfen. Wir zittern, wir fürchten uns und wir kommen in Aufregung hinein und Zweifel und machen uns Gedanken. Nun, muss ich darum kämpfen? Darum geht es nicht. Es geht darum, sich einfach auszuliefern, indem du erkennst, dass du nichts bist. Überlass es einfach ihm, dich vollkommen zu übernehmen, dein Denken zu übernehmen. Nun, ich will damit nicht sagen, dass du mit einem leeren Verstand zu Christus kommen sollst. Das meine ich damit nicht. Du kommst zu ihm, während du bei richtigem Verstand bist und mit einer bußfertigen und demütigen Gesinnung. Dann sagst du, Herr Jesus, hier bin ich. Es steht in deinem Wort geschrieben, dass du deinen Jüngern noch viele Dinge zu sagen hattest. Du sagtest, dass sie es jetzt nicht tragen können. Und vielleicht ist das heutzutage bei uns auch der Fall. Wir können es nicht verstehen. Gott kann einfach etwas anderes aufstehen lassen, und wir verurteilen es ganz und gar. Anstatt die Schrift zu durchforschen, um zu sehen, ob es stimmt oder nicht, werfen wir es ganz schnell über den Haufen und sagen, dass da nichts dran ist. Wir sollten diesen Dingen nachgehen und herausfinden, ob sie stimmen oder nicht. Und denk daran, wenn sie nicht richtig sind, dann werden sie schlussendlich vergehen. Denn Jesus sagte, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Aber ich denke, dass es Gamaliel war, der damals diese gewaltige Aussage machte. Wenn es von Gott kommt, dann wollen wir nicht als solche erfunden werden, die dagegen kämpfen. Wenn es nicht von Gott kommt, dann wird es sowieso zunichte werden. Denkt daran und forscht deshalb nach. Er sagte darin, aber wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist. Nun, vor einer Weile hat jemand gesagt, Der Heilige Geist ist in Wirklichkeit dein menschlicher Verstand. Du denkst. Das würde den Heiligen Geist zu einem Gedanken machen. Aber die Bibel sagt, wenn er, und er ist ein persönliches Fürwort, wenn er, die Person, der Heilige Geist, Gott, kommt, dann wird er euch diese Dinge offenbaren, die ich euch gesagt habe. So seht ihr, dass es keinen anderen Weg gibt zu erkennen, was die Wahrheit ist, als nur durch. Du kannst es nicht durch geistige Bildung bekommen oder durch Erlebnisse in Schulungen. Du kannst es nur durch den Heiligen Geist bekommen. Er ist derjenige, der dazu gesandt wurde, um es dir zu offenbaren. Dann sagte er auch noch, er wird euch die kommenden Dinge zeigen. Nun, im Hebräerbrief, im 1. Kapitel heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, in seinem Sohn, Christus Jesus. Versteht ihr? Es ist der Heilige Geist, der den Besitz übernimmt oder den Besitz über die Gemeinde übernimmt, um Christus in der Gemeinde wirken zu lassen. Dann werdet ihr so, wie er gewesen ist. Er wurde so, wie ihr gewesen seid, damit ihr so werden könnt, wie er gewesen ist. Versteht ihr? Er hat eure Stelle eingenommen, damit ihr seine Stelle einnehmen könnt. Das geht über unseren Verstand hinaus. Es gibt keine Möglichkeit, das zu erklären. Und versucht es auch nicht. Nehmt es einfach nur an. Er sprach es aus und damit ist es erledigt. Sage einfach nur, dass es wahr ist. Glaubt es. Nun, als junger Christ habe ich immer diese Bemerkung gemacht. Ich war froh, dass Gott mich bekommen hat, bevor die Gemeinde mich bekommen hat. Es ist schwer zu sagen, was sonst aus mir geworden wäre. Aber ich war dankbar für die Führerschaft und den direkten Kontakt, den der Heilige Geist in meinem Leben ausgeübt hat, bevor ich mich ausgeliefert habe. Denn als kleines Kind wusste ich, dass es etwas gab. Er hatte geredet, und ich hatte mit ihm geredet, und er sprach zu mir zurück. Ich fing an zu merken, dass die Dinge, die er mir erzählt hatte, als ich ein kleines Kind war, anfingen ganz genau so zu geschehen, wie er es vorhergesagt hatte. Daher wusste ich, dass es wahr sein musste. Nun, ich bin jetzt ein alter Mann und ich habe noch nie ein einziges Mal. Ich kann sagen, dass die ganze Welt stillstehen soll und frage sie dann, zeigt mir eine Sache aus tausenden mal tausenden von Dingen, die er mir als »So spricht der Herr« gesagt hat, in dem Namen des Herrn, was nicht absolut die Wahrheit und eine Tatsache gewesen ist und stattgefunden hat. Warum sage ich das? Ich habe uns alle als vulkanische Asche bezeichnet, aber es geht um die Verheißung des Wortes Gottes. Deswegen kann ich kein Vertrauen in mich selbst haben. Du kannst kein Vertrauen in dich selbst haben, sondern zusammen können wir Vertrauen haben in das, was uns selbst übernommen hat. Der Heilige Geist hat uns übernommen. Darin müssen wir Vertrauen haben. Und während wir unser Vertrauen da hineinlegen, kommen auch die Ergebnisse. Es würde mir nicht möglich sein, überhaupt nur die Oberfläche von den Dingen anzukratzen, die der Heilige Geist in meinem zerbrochenen Leben, in meiner Zeit, getan hat. Ich sage dieses mit seiner geöffneten Bibel hier, seinem Wort. Das ist es, was er ist. Er ist das Wort. Seht, dieser Same hier kommt in der Weise eines geistlichen Wesens in die vulkanische Asche hinein. Gott kommt als ein Geist herein und wirkt durch diese Asche hindurch. Deshalb geht es nicht um einen Menschen, sondern um Gott. Und wenn ich mich hinsetzen und mir die Zeit nehmen würde, um diese Dinge aufzuschreiben, die ich ihn habe tun sehen, dann würde es eine ganze Reihe von Büchern füllen. Wenn ich daran denke, dass ich jetzt 53 Jahre alt bin und vor Gott, vor seiner Gemeinde und vor der Bibel in der Gegenwart dieser Gruppe sagen kann, dass ich nicht einmal gesehen habe, dass es versagt hat. Jedes Mal war es vollkommen. Eine Ausnahme war der neuliche Tag, als ich westwärts reiste. Ich vermute, dass viele von euch das Tonband abgespielt haben und davon wissen. Ich weiß nicht was. Ich warte einfach. Ich bin jetzt hier und ich weiß nicht warum. Ich warte einfach. Es mag sein, dass es die Zeit meines Sterbens bedeutet. Es sieht sehr danach aus. Wenn es so ist, dann wird jemand nach mir aufstehen, der die Botschaft weitertragen wird. Er wird eine merkwürdige Person sein, und er wird danach aufstehen und die Botschaft weitertragen. Hört dann darauf. Solange es die Schrift ist, bleibt dabei. Wenn es nicht so ist, dann kommt jetzt ein neuer Teil, denn ich glaube, dass wir in den letzten Tagen leben. Ich bin dankbar dafür, dass ich in dieser Zeit lebe. Ich würde diese Zeit gegen keine andere Zeit austauschen. Dieses ist die herrlichste Zeit, die es jemals auf der Erde gegeben hat. Es gibt keine andere Zeit, die je so wie diese Zeit gewesen ist. Oh, was würden Moses und Elia dafür geben, Paulus, Silas und diese großen Helden des Glaubens aus der vergangenen Zeit, wenn sie aufstehen, ein Geschichtsbuch nehmen und darin genau anschauen könnten, wie das, was sie geweissagt hatten, stattgefunden hat. Und dann würden sie sehen, wo wir uns jetzt befinden. Nun, sie würden sie innerhalb einer Stunde ins Gefängnis sperren. Ganz sicher. Sie würden sich wie wilde Männer benehmen und so schnell sie nur könnten die Straße auf- und ablaufen und das Evangelium hinausposaunen. Die Zeit ist nahe. Dann sehen wir heute Abend, dass wir immer noch nicht viel von der Herrlichkeit Gottes besitzen. Aber ich möchte noch einmal wiederholen, einfach als Beispiel, um die Gemeinde dahin zu bekommen. Nebenbei gefragt, hat Billy Paul heute Abend in der Gemeinde Gebetskarten ausgeteilt? Ich bin erst vor ein paar Minuten aus Tucson gekommen. Hat er Karten ausgeteilt? Nun, das ist gar nicht so einfach, das noch unterzubringen. Wir werden es versuchen. Ich werde nicht zu lange machen. Ich gebe nur ein Zeugnis über diese Schriftstelle, dass Christus sein ganzes Wort einhält. Er muss es tun. Er muss es einfach tun. Seht, ich muss es nicht tun. Ich bin sterblich und Fehlern unterworfen. Er ist unsterblich, unfehlbar. Er muss seines einhalten. Aber ich muss meines nicht halten und ihr müsst eures nicht halten. Aber er tut es. Oh, bewirkt das nicht etwas in euch, wenn ihr wisst, dass er absolut gebunden ist an dieses Wort? Diese Woche haben wir durch die Bibel hindurch die Propheten und Patriarchen betrachtet. Jedes Mal, wenn die Gemeinde sich entfernt hat, dann hat Gott ihnen direkt jemanden geschickt, der sie wieder zu dem Wort zurückgebracht hat und die Gemeinde in Ordnung brachte. Es ist immer so gewesen. Das ist die Taktik Gottes. Er erwählte Männer für diese Arbeit. Nun, wenn er die Sterne hätte erwählen wollen, um das Evangelium zu predigen, dann wäre das schon vor langer Zeit geschehen. Sie würden niemals aus seinem Willen herausgehen. Wenn er die Sonne erwählen würde, es zu predigen, oder die Winde, um es zu predigen, dann würden diese niemals aus seinem Willen herausgehen. Aber wir sind auf die Grundlage einer freien Willensentscheidung gestellt. Wir können so handeln, wie wir wollen. Das ist der Grund, dass wir ihm so viele Herzbeschwerden bereitet haben, weil wir immer unseren Weg gehen und unsere eigenen Methoden einbringen wollen und uns von seinen Wegen entfernen. So wie ich es schon vorher gesagt habe, der Mensch preist Gott immer für das, was er schon getan hat, und er betont immer, was er tun wird, aber dann lässt er zur selben Zeit unbeachtet, was er gerade tut. Versteht ihr? Ein Mensch wird sagen, oh, Gott teilte das Rote Meer. Ja, Ehre sei Gott, das stimmt. Ja, Jesus kommt wieder. Halleluja, das stimmt. Aber sprich darüber, was er heutzutage macht. Ach, das galt für eine andere Zeit. Versteht ihr? Immer das, was er getan hat und was er tun wird, und dann nicht beachten, was er gerade tut. Das sind dieselben Zustände, die Jesus Christus vorfand, als er auf die Erde kam. Ganz genau. Gott hatte das verheißen, was er tat. Und hier stand er vor ihnen. und sie erkannten ihn nicht. Er war auf der Welt, und die Welt war von ihm erschaffen worden, und die Welt erkannte ihn nicht. Das stimmt, aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er Kraft, Söhne Gottes zu werden. Das ist der herrliche Teil davon. Ich möchte gerne über eine kleine Vision sprechen, die vor einiger Zeit gekommen ist. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie noch nie vorher erzählt, höchstens jemandem persönlich. Ich habe gerade eine der Personen hier auf der Erde verloren, die mir am meisten bedeutete, meine Mutter. Ich habe meine Mutter geliebt. Wenn ich zugesehen habe, wie sie vom Tisch aufgestanden ist, als wir so arm waren und wir nichts zu essen hatten, und sie, Papa brachte etwas Brot mit aus einem Laden, in welchem er vorher sauber gemacht hatte, oder so etwas, und dann streuten sie Kaffee darüber und danach etwas Zucker obendrauf. Und meine Mutter tat so, als wenn sie keinen Hunger hätte, damit wir Kinder genug zu essen hatten. Oh, ich kann das niemals vergessen. Die vielen Male, wo sie mich getröstet hat und die Dinge, die sie für mich getan hat. Aber wisst ihr, Gott ist so voller Gnade. Er versteht alle diese Dinge, gerade wenn er sie uns manchmal nehmen muss. Ich liebe ihn dafür. Es ist schon immer so gewesen, wenn einer meiner Verwandten gestorben ist, dass ich es vorher in einer Vision gesehen habe. Ich sah meinen Bruder, als ich gerade 18 Jahre alt war, oder 19 Jahre alt. Ich sah ihn, bevor er starb. Ich war noch nicht einmal ein Christ, aber ich sah die Vision, die zu mir kam, und sah meinen Bruder sterben. Ich habe meinen Vater gesehen, als er starb. Howard, viele von euch erinnern sich an Howard. Howard, könnt ihr euch daran erinnern? 2 Jahre bevor es geschah, sagte ich, Howard, ich habe dein Grab gesehen. Du bist der Nächste. Bruder, bringe alles in Ordnung, denn du wirst der Nächste sein. Er tat es, ganz genau. Und dann vor einiger Zeit. Nun, ich hoffe, dass dieses nicht gotteslästerlich klingt, aber es geht nur darum zu zeigen, um was sich Gott alles sorgt. Gott kümmert sich immer genauso um die kleinen Dinge wie um die großen Dinge. Ich möchte dieses zur Erbauung von einigen dieser feinen Prediger sagen, dass vielleicht, ich schließe mich selbst mit ein. Nun, jeder einzelne von uns möchte gerne so sein wie Billy Graham, aber wir, jeder einzelne von uns würde gerne so sein wie ein Oral Roberts, aber wir sind kein Billy Graham oder ein Oral Roberts. Wir sind Diener Gottes auf dem Feld, auf welches er uns hingestellt hat. Versteht ihr? Egal wie klein es ist oder wie groß, in der Sicht Gottes ist es einfach dasselbe. Es geht immer um dasselbe, dass du an dem Platz, an den du hingestellt bist, richtig handelst. Es ist immer eine gewaltige Sache, dem Herrn zu folgen. Ich möchte lieber hingehen und eine Gemeinde haben mit 50 Menschen in dem Willen Gottes, als eine mit 5000 Menschen, die sich außerhalb des Willens Gottes befindet. Ganz gewiss. Gott kann in einer Stunde mehr mit einem Menschen tun, der in seinem Willen ist, als er in 50 Jahren mit einem Mann tun kann, der außerhalb seines Willens ist. Versteht ihr? Er stolpert und torkelt und hofft dabei, dass schon alles gut geht. Aber wenn ein Mann wirklich im Willen Gottes ist und seine Berufung weiß, dann sollte er dabei bleiben. Und jetzt zu den Visionen und wie der Herr, Gott, mit ihnen wirkt. Wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, dann wird er diese Dinge offenbaren, über die ich mit euch geredet habe. Es ist nicht nötig zu versuchen, es auf irgendeine andere Art herauszufinden. Er ist der Autor. Er sollte sicher wissen, was er geschrieben hat. Versteht ihr? Die Bibel sagt, dass er es geschrieben hat. Auch die Männer aus der damaligen Zeit wurden vom Heiligen Geist bewegt, das Wort zu schreiben. Und wenn der Heilige Geist der Autor des Wortes ist, dann weiß er auch ganz sicher, besser wie wir, wie es auszulegen ist. Überlasst ihm die Auslegung. Und wisst ihr die Weise, wie er es auslegt? Nun, verpasst diese Dinge nicht, wenn ihr in einen Heilungsgottesdienst kommt. verpasst das nicht. Wie legt er es aus? Dadurch, dass er es bestätigt und es geschehen lässt. Das ist das, was Jesus sagte. Durchforscht die Schriften. In ihnen glaubt ihr ewiges Leben zu haben. Und sie sind diejenigen, welche aussagen, wer ich bin. Sie sind es, die von mir sprechen. Und wer kann mich verdammen? Wer kann mich wegen einer Sünde anklagen? Sünde ist Unglauben. Wenn ich nicht die Werke tue, die von mir geschrieben stehen, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich die Werke tue und ihr mir nicht glauben könnt, dann glaubt den Werken, weil das Wort davon geredet hat. Versteht ihr? Das entspricht schon dem normalen alltäglichen Verstand. Nun, Gottes Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Wir wissen, dass die Bibel das sagt. Sie tun es einfach. Es ist jetzt beinahe 2 Jahre her. Eines Morgens ging ich ins Haus und hatte mich dort in einen Sessel gesetzt. Nun, das erscheint jetzt sehr merkwürdig, dass Gott ein Tier mit einschließt. So wie bei dem kostbaren Bruder, als es um die Vision vom Himmel und diese Kleinigkeiten, die ich erlebte, ging. Ich glaube, ich habe es euch schon einmal in einer Versammlung erzählt. Er schrieb mir später einen Brief und sagte, die Stimme der Geschäftsleute berichtete darüber. Er sagte, deine Vision war in Ordnung, Bruder Branham, deine Entrückung. Aber hör einmal her, es war nur so lange in Ordnung, bis du erzählt hast, dass dein Pferd, auf welchem du einmal geritten bist, herkam und seinen Kopf auf deine Schulter legte. Er sagte, Bruder Branham, im Himmel gibt es keine Pferde. Der Himmel wurde für die Menschen gemacht und nicht für die Pferde. Ich dachte, gut, normalerweise musst du dann gleich alles erklären, wenn du so jemanden triffst. Sie versuchen nur, sich etwas herauszupicken. Du kannst Gott sowieso nicht erklären. Du musst ihm einfach glauben, aber vielleicht kann ich ihn beruhigen. Ich sagte, Bruder, ich habe nie behauptet, im Himmel gewesen zu sein. In der Vision fragte ich nach Jesus und sie sagten, dass er sich noch weit dahinter befindet. Ich war an einem Ort wie im Paradies. Aber um dir eine Hilfe zu geben, die Bibel sagt im Buch der Offenbarung, dass Jesus aus den Himmeln der Himmel kam und auf einem weißen Pferd ritt und die ganzen himmlischen Heerscharen ihm auf weißen Pferden folgten. Also muss es dort oben einige davon geben, in den Himmeln der Himmel. Gott ist an allem interessiert. Er ist an den kleinen Dingen interessiert, die ihr tut, und auch an den großen, die ihr tut. Er ist daran interessiert, wie du dich um deine kleine Herde kümmerst, oder an euch anderen Leuten, die ihr euch um eure große Herde kümmert. Er hat ein Interesse daran. Vor einiger Zeit gab es einen bekannten, feinen Bruder von mir. Wir befanden uns unten an einem Platz zum Angeln. Ich kam von den Versammlungen und suchte Ruhe. Wir hatten mit Schnecken als Köder geangelt und wir fingen eine schöne Menge an Fischen. An jenem Abend benutzten wir unsere Forellenangelleinen und wir hatten keine Köder mehr. Es war spät am Nachmittag und ich ging hin, um ein paar kleine Bluegill-Fische, in Klammer, einer der häufigsten Fische in Amerika, Klammer zu fangen. Diese winzigen Burschen, versteht ihr? Die großen davon kann man essen, aber da ging es nur um die kleinen Köderfische. Nun, ich warf die Angelleine aus, fing sie und warf sie in einen Eimer, und etwas traf mich, als ich in diesem Boot saß. Dieser junge Mann war ein Zeuge Jehovas gewesen, und sein Bruder war gerade errettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Die zwei Jungen begleiteten uns. Als ich diese Fische fing, wir alle taten das, traf mich etwas. Ich sagte, wisst ihr, es wird eine Auferstehung von etwas Lebendigem, einem kleinen Tier, geben. Gut, ein kleines Tier. Viele von euch erinnern sich an das Wort, welches hervorging und aussagte, dass es einen kleinen Jungen geben würde, der wieder von den Toten zurückkehren würde, nachdem er von einem Auto angefahren wurde. Bruder Jack Moore ist heute Abend bei mir. Er war in Finnland, als das passierte. Viele von euch hier werden sich daran erinnern, dass ich das hier erzählt und gesagt habe, dass ihr es in euren Büchern aufschreiben sollt. Passt auf, Bruder Wood drehte sich herum. Bruder Banks Wood, derjenige, dessen Junge von Kinderlähmung geheilt wurde. Und er drehte sich herum und sagte zu seinem Bruder, »Achte darauf, etwas wird geschehen. Ich fing weiter Fische. Merkt ihr was? Wir befestigten die Fische als Köder an unseren Leinen. An dem Abend fingen wir nichts. Am nächsten Morgen, sagte ich, dort drüben gab es ein paar Bluegills. Er erwiderte, nebenbei gesagt, hast du nicht gesagt, dass eine Auferstehung von etwas Lebendigem stattfinden wird? Ich antwortete, ja. Ich sage euch, als ich das Haus verließ, waren sie, mein kleines Mädchen, wir sind ein wenig, ihr Leute könnt sie haben, wenn ihr sie wollt, aber ich fürchte mich vor einer Katze. Ich mag einfach nicht dieses abergläubische Gefühl, welches du bekommst, wenn man sie um sich hat. Deshalb haben wir zu Hause keine in der Nähe, und ich glaube, dass die Katzen erkennen, dass ich mich vor ihnen fürchte. Mein Vater hatte schon Angst vor Katzen. Meine kleinen Mädchen wussten, dass sie keine Katzen in der Nähe des Hauses haben durften. Und die Kleine, mein kleines Mädchen, ging mit einem anderen Mädchen die Straße hinab, und sie kam mit dem traurigsten Gesichtsausdruck nach Hause und sagte, »Papa«, ich fragte, »was willst du, Liebling?« Sie antwortete, »eine schreckliche Sache ist passiert.« Ich fragte, »worum geht es?« Sie sagte, »wenn du das wüsstest.« Ich sagte, »erzähle es mir doch.« Sie antwortete, »jemand hat hier eine arme, alte Katze auf die Straße geworfen. Sie wird sterben, und sie kann kaum noch laufen. Papa, hast du etwas dagegen, wenn wir sie füttern und uns um sie kümmern?« Ich antwortete, »natürlich nicht. Wenn du sie füttern willst, dann sei nur vorsichtig. Lass dich nicht von ihr kratzen. Lass mich die Katze einmal sehen.« Als sie dann die Katze brachten, nahm ich natürlich eine Kiste, und natürlich hatten wir am nächsten Morgen einen ganzen Haufen Katzenbabys. Als ich dann verreiste, schaute mein kleiner Junge, der kleine Josef, nach ihnen. Oh, er dachte, dass sie süß wären, wisst ihr? Herumklettern und... So nahm er eines in seine Hand und er drückte es ein bisschen zu fest, und er ließ es auf den Bettenboden fallen. Der kleine Bursche fing an, sich zu drehen und zu drehen. Ich dachte, oh, du meine Güte. Ich dachte nach. Nun gut, vielleicht geht es nur um die alte Katze, wenn ich wieder nach Hause komme. Ihr erinnert euch an den Fall mit dem Opossum. Ich dachte, gut, vielleicht geht es um diese Katze. Wir saßen auf einer kleinen Bucht und angelten, und wir fingen diese gut ausgewachsenen Bluegills, aber die kleinen davon warfen wir wieder zurück. Bruder Lyle, der Bruder von Banks, angelte mit einer Angelrute mit Spule, einem gewaltigen, großen Haken mit vielen Würmern daran. Er ließ diesen kleinen Bluegill diesen Haken direkt bis an seinen kleinen Bauch hineinschlucken. Als er ihn hochzog, sagte er, »Nun schaut euch das doch mal an. Er war nur etwa so lang, und ich denke, er konnte den Haken nicht herausziehen. Es gab keine andere Möglichkeit, als nur die Schnur abzuschneiden. Aber er wollte gerne seinen Haken retten. Deshalb zog er einfach die Kiemen, den Magen und alles aus ihm heraus und warf ihn wieder auf das Wasser. Er zuckte 3 oder 4 Mal und blieb dann einfach liegen. Er sagte, »Du hast deinen letzten Atemzug getan, kleiner Bursche.« Und ich sagte, »Lyle«, als er anfing zu beißen, »nimm einen kleineren Haken als diesen. Nimm diese Angelrute, die hier liegt, und genau dann, wenn er anfängt zu beißen, dann fange ihn, bevor er den Haken verschluckt, bevor er diesen in sein Maul nimmt. Das ist der besondere Angelsport beim Fischen.« Er sagte, »Oh, dann habe ich im falschen Moment gezogen.« Er machte weiter und versuchte es ein paar Mal und verpasste es 3 oder 4 Mal. Er legte die Sache beiseite und sagte, »Ich lasse sie ihn einfach wieder runterschlucken.« So trieb dieser kleine Fisch eine ganze Weile dort auf dem Wasser herum. Oh, ich denke, es waren etwa 30 Minuten. Die Wellen kamen und gingen. Ich sagte, »Gut, wir müssen bald wieder abfahren. Wir haben jetzt schon einen Eimer voll. Wir müssen wieder losfahren. Ich stand auf, um es wieder zurückzugießen über ein paar Lilienblätter und ihn auszuschütteln. Es gab da ein paar von den großen rotbauchigen Fischen. Deshalb begann ich, den Köder von dem Blatt zu entfernen. Wisst ihr, ihn dann auf dem Blatt umzudrehen und ihn abzuschütteln. Ihr Männer und Frauen, die ihr euch mit den Angeln auskennt, wisst das. Als ich anfing, das zu tun, kam ganz plötzlich etwas, wie ein Wind, der bläst, durch die Hügel hindurch und hinab. Es kam über mich. Ich ließ die Angelrute fallen und stand im Boot auf und sah mich um. Ich hörte eine Stimme sprechen. »Siehst du den kleinen Fisch?« Dort war er. Er lag dort. Ich fragte, »Seht ihr den kleinen Fisch?« Genau so, wie er es zuvor gesagt hatte. Seine kleinen Flossen waren ganz steif, und er lag schon seit einer halben Stunde auf dem Wasser. Diese Bibel liegt jetzt offen vor mir. Er sprach, »Sprich zu ihm und gib ihm sein Leben zurück.« Ich sagte, »Kleiner Fisch, in dem Namen des Herrn Jesus gebe ich dir dein Leben zurück.« Diese Männer standen dort und beobachteten es, und dieser kleine Fisch drehte sich um auf seinen Rücken und schoss wieder durch das Wasser. Sie fielen beinahe in Ohnmacht. Lyle wusch sich sein Gesicht im Wasser. Er sagte, »Nach einer Weile werde ich wohl wieder aufwachen. Ich weiß doch, dass ich das nur träume.« Ich sagte, »Du träumst nicht. Ich denke, dass ich zu derselben Zeit 30 oder 40 spastisch gelähmte Kinder auf der Gebetsliste hatte. Und Gott ging einfach von den spastisch gelähmten Kindern weg und kümmerte sich um diesen kleinen Fisch. Das zeigt, dass er an allem interessiert ist. Warum benutzte er seine Kraft, um einen Feigenbaum zu verfluchen, wenn es doch Tausende von Aussätzigen im Land gab? Er ging an diesen Aussätzigen vorbei und ging hin und legte einen Fluch auf einen Feigenbaum und sprach, »Niemand soll mehr von dir essen.« Und der Feigenbaum verdorrte. Er gebrauchte seine Kraft und zeigte damit, dass er an Bäumen interessiert ist. Er interessiert sich für einen Fisch. Er interessiert sich für dich. Er interessiert sich für mich. Er ist daran interessiert zu sehen, dass sein Wort sichtbar wird. Und er ist von uns abhängig, wenn er das tut, weil wir seine Werkzeuge sind. Wir können nichts aus uns selbst. Es kommt nur von ihm. Und wir liefern uns ihm aus und wandeln mit ihm. An jenem Morgen sah ich eine Vision. Ich sah ein großes Tier, das auf einer Seite des Hügels lag. Oh, es hatte ein riesiges Geweih. In dieser Vision befand ich mich auf einem Jagdausflug, und es war etwa 10 oder 11 Uhr an dem Tag. Ich schlich mich dorthin und schoss das Tier. Dann, auf dem Rückweg, erhob sich ein riesiger, großer Grizzlybär gegen mich, und ich schoss auch ihn. Nun sah ich, wie sie diese Hörner nahmen. Eine kleine Hand streckte sich danach aus, nahm das Horn, legte ein Maßband an und von dem obersten Ende des Hornansatzes bis zu der Spitze des Hornes maß es 107 Zentimeter Länge. Ich habe noch nie so ein Tier gesehen. Es hatte gewaltig große Spitzen an seinen Hörnern, aber trotzdem sah es aus wie ein Hirsch. Aber es, oh du meine Güte, es würden 2 oder 3 Hirsche hineinpassen. Ich habe noch nie zuvor so etwas gesehen. Ich sagte, gut, vielleicht wird es eines Tages stattfinden. Ich werde es mir einfach aufschreiben. Ich fuhr mit einem Freund nach Kentucky hinab. Bruder Argan Bright rief mich an und fragte, Bruder Branham, bist du sehr beschäftigt? Ich antwortete, nicht so sehr. Ich befand mich auf meinem, ich habe jetzt noch 2 Wochen. Ich mache einen kleinen Urlaub. Er sagte, fahre mit mir nach Kanada, nach Alaska. Wir wollen in Anchorage eine Gruppe der christlichen Geschäftsleute gründen und auch nach Fairbanks hinüberfahren. Ich antwortete, das klingt gut. Es kommt darauf an, ob ich mir die Zeit dafür nehmen kann. Er sagte, gut, Bruder Branham, wenn du es schaffst, dann sage ich dir etwas. Wir werden eine schöne Christi-Bärenjagd für dich veranstalten. Ich erwiderte, oh, das klingt sehr gut. Ich dachte, oh, da haben wir die Vision. Versteht ihr? Das ist es jetzt. Eine schöne Grizzlybärenjagd. Ich sagte, das klingt gut, aber ich gehe nicht deswegen. Während wir dort oben sind und einige der Jagdführer mich kostenlos dorthin führen, würde ich mich freuen, mitzugehen. So sagte er, gut, Sie werden das tun. Wir haben es schon gebucht. Ich antwortete, gut, aber warte noch, lass mich noch darüber beten. An jenem Tag ging ich in die Wälder hinauf. Jedes Mal, wenn ich betete, verschwand es immer mehr aus meinen Gedanken, bis es ganz weit weg war. Ich dachte, das ist merkwürdig. 2 Tage später rief ich Bruder Arganbright an und sagte, nein. Er antwortete, Bruder Branham, wir waren gerade dabei, die Dinge zu organisieren. Ich sagte, tut es nicht. Der Heilige Geist hat es abgelehnt. Jetzt erzählte ich ihm von der Vision. Ich sagte, ich weiß es nicht, Bruder Arganbright, aber es ist merkwürdig. Er lässt mich nicht dort hinauf fahren, und trotzdem klingt es so, als wenn es der richtige Platz wäre. Er erwiderte, gut, wir sollten alle gemeinsam fahren. Ich sagte, nun, viele von euch werden Bruder Arganbright treffen. Er kommt jetzt hierher, um sich mit mir darauf vorzubereiten, nach dieser Versammlung, nach Übersee zu reisen. So könnt ihr ihn nach der Geschichte fragen. Deshalb sagten wir, ich sagte, nein, ich kann es einfach nicht machen. Der Heilige Geist sagt es mir so. Es ist besser zu gehorchen, egal wie gut es aussieht. Ich werde morgen Abend über so etwas predigen, so der Herr will. Denkt deshalb daran, dass egal wie gut es aussieht, wenn Gott nicht in der Sache ist, ihr euch dann davon fernhaltet. Egal wie verlockend es aussieht, haltet euch davon fern. Wie erfolgreich. Bleibt davon weg, wenn Gott nicht in der Sache ist. Haltet euch davon fern. Nun, wir werden morgen Abend darüber sprechen, so der Herr will. Als ich dann nach Hause kam, sagte Billy, mein Sohn, zu mir, Papa, kennst du noch diesen Jäger, mit dem du letzten Frühling dort oben auf der Jagd warst, mit dem Namen Southwick? Ich sagte, oh, dort unterhalb des Yukon-Flusses? Er antwortete, ja. Er sagte, er hat dir einen Brief geschrieben. Er ist bei Bruder Eddie Büskal, welcher der Leiter der Predigervereinigung des nordwestlichen Landes dort oben ist. Ein sehr netter Junge. Vielleicht ist er heute hier in der Versammlung. Er plant, dieses Mal hierher zu kommen. Ein netter Junge. Er hat eine nette Familie. Er ist ein Missionar bei den Cree-Indianern dort oben. Ich bin letzten Herbst mit ihm zusammen gewesen, oder vielmehr letzten Sommer. Eddie wollte mich mitnehmen zu den Buds, die einige von seinen ersten Bekehrten für Christus gewesen sind. Seine Frau war eine eiserne Pfingstlerin. Bud war ein Bauer, und er ist erst vor kurzem dazugekommen. Es war ihm dort zugeteilt worden, wo sie die Indianer vertrieben und sie diese in die Reservation gesteckt hatten. Es ist ein großes Gebiet zum Jagen. Etwa 6. Oh, ich vermute, er hat etwa 300 Quadratmeilen oder mehr in der Gegend. Ein Gebiet, das ihm von der kanadischen Regierung zugeteilt wurde. Nun, dieses Frühjahr war ich dort oben und nach den Versammlungen gingen wir auf die Bärenjagd. Aber als wir im Mai... Der Föhn kam und hat uns daran gehindert. Wir hatten etwa, er hatte noch nie etwas von den Versammlungen gehört, und Eddie erzählte ihm fortwährend alles über die Versammlungen. Und er antwortete ihm, du willst mir doch nicht erzählen, dass Gott sich heutzutage noch selbst zeigt und zukünftige Dinge anzeigt, bevor sie geschehen. Eddie antwortete, genau so ist es. Auf diese Weise unterhielt er sich weiter mit mir. Er sagte, weißt du, ich habe einen Bruder, der an Epilepsie leidet. Wenn du nur zu diesem Bruder hinkommen könntest. Ich glaube, wenn ich ihn nur dazu bekomme, in eine deiner Versammlungen zu gehen, dann würde er geheilt werden. Ich antwortete, er sagte, er hat es schon sein ganzes Leben lang. Ich erwiderte, vielleicht geschieht es. Nun gut, dort oben wird es zu der Jahreszeit nicht dunkel. Wisst ihr? Die Sonne geht einfach unter und es wird, oh, man kann, zu jeder Zeit, ob um Mitternacht oder um 1 Uhr morgens, kannst du dich hinstellen und die Zeitung lesen. Etwa ab dem letzten Teil des Monats Mai geht die Sonne nicht mehr unter. Sie verschwindet nur ein bisschen, etwa 10 Minuten, und dann kommt sie wieder. Deswegen haben wir uns einfach immer dann hingelegt, wann immer wir müde waren. Als wir dann auf der Straße unterwegs waren, begegneten wir einer Gruppe Indianer. Oh, ich begegnete dort dem alten Häuptling. Sie ließen ihn dort, weil er 2 Kinder hatte, die... Sie beerdigen ihre Kinder auf einem Baum. Es ist irgendeine Religion, die sie haben, so dass sie ihre Verwandten in einem Baum aufhängen. Deswegen ließen sie diese Familie dort. Ein netter alter Bursche, schon über 90 Jahre alt, und er saß genauso gut aufrecht im Sattel wie einer seiner Söhne. Am nächsten Tag reisten wir ab. Er sagte, zu dieser Zeit gibt es keinen Weg hinüber. Zieht über die Berge und dann weiter in dieser Richtung. Oh, das hätte bedeutet, sich noch einmal 160 Kilometer weit einen Weg zu bahnen. Das konnten wir nicht schaffen. Es war zu spät, und deswegen machten wir uns auf den Heimweg. Auf dem Weg zurück. Bad hatte eine Koppel mit jungen Pferden, und ein paar davon waren in das Moor und so etwas geraten. Ich ritt dorthin und hatte mich währenddessen mit Eddie unterhalten. Bad ritt auf dem Leitpferd und versuchte da herauszukommen. Wir hatten 21 Pferde. Ich hatte einem davon einen Strick umgelegt, um es herausbekommen zu können. Sobald ich es herausbekommen hatte, geriet mein eigenes Reitpferd hinein. Ich kam wieder dort hinaus und war ganz mit Schlamm bedeckt. Das könnt ihr euch natürlich vorstellen. In wenigen Minuten stieg ich wieder auf das Pferd und wischte mir den Schlamm von meinen Kleidern und ritt weiter. Direkt vor mir auf diesem Hügel kam ein junger Mann vorbei. Ich betrachtete ihn. Ich lehnte mich im Sattel zurück und hielt mein Pferd an, und ich sah, wie er einen Anfall bekam, sich schüttelte und Schaum vor den Mund bekam, und er richtig heftig wurde und alles zerriss. Danach beruhigte er sich wieder. Jetzt sah ich einen alten Ofen, und ich sah sein Hemd brennen. Eddie war etwa einen halben Häuserblock weit entfernt von mir und versuchte ein anderes Pferd, ein junges, davongeranntes Pferd, wieder auf den Weg zu bringen. Er nahm ihm die Ladung ab und es schlug aus. Ich rannte schnell zu Eddie hin. Wir konnten das Pferd beruhigen. Ich sagte, Eddie, ich habe das, so spricht der Herr, für Bad bekommen. Er fragte, Bruder Brennen, was ist passiert? Ich antwortete, eine Vision. Ich sah seinen Bruder. Er sagte, oh, halte es fest. Ich sagte, halte die Pferde zurück. Ich werde meinem Pferd die Sporen geben und losreiten. Die Pferde umkreisen und sehen, ob ich sie bekommen und gegen die Seite des Hügels treiben kann. Ich ritt mit meinem eigenen Pferd um die Felswand herum, trieb es hinauf und kam dort oben an. Ich legte meine Hand auf den Sattel. Ich sagte, Bart? Er antwortete, ja, Bruder Brennen. Ich sagte, ich möchte dir etwas erzählen. Dein Bruder. Ich beschrieb es ihm. Er sagte, ja, wer hat dir das erzählt? Ich antwortete, niemand. Der Herr hat ihn mir gezeigt. Ich fragte, wirst du mir als sein Diener glauben? Er erwiderte, gewiss, Bruder Brennen. Ich sagte, schicke jemanden hin. Es waren etwa 1300 Kilometer bis zur nächsten Zivilisation. Sage deinem Bruder, dass er hierher kommen soll. Das erste Mal, als er einen dieser Anfälle bekam. Ich sagte, er hat sie seit seinem 2. Lebensjahr. Du glaubst es vielleicht nicht, aber es ist vererbt worden. Dein Großvater hat es auch gehabt. Er erwiderte, nun, das ist die Wahrheit. Das stimmt. Ich sagte, nun, wenn dieser junge Mann diesen Anfall hat, dann ziehst du ihm das Hemd über seinen Rücken aus und wirfst es ins Feuer und sprichst, ich tue dieses in dem Namen von Jesus Christus, gemäß seinem Wort, und er wird nie wieder einen bekommen, solange wie er das glaubt. Er erhob einfach seine Hände und fing an zu schreien. Er sagte, ich habe so etwas noch nie geschehen sehen. aber du hast mir genau beschrieben, wie mein Bruder aussieht und hast mir die Wahrheit über meinen Großvater erzählt. Ich sagte, das ist richtig. Nachdem wir abgefahren waren, schickte er nach seinem Bruder und er kam. An jenem Morgen war er hinausgegangen, um einen Pfad zu bahnen. Er kam mit dem Bus vorbei und begegnete uns zwei- oder dreimal in der Woche an der Alaska-Autobahn rauf und runter. Er kam vorbei. Die Frau von Bud, Lilla, ist nur ein kleines, winziges Ding, eine kleine Frau, die etwas so groß ist wie ein Stück Seife, nachdem sich eine ganze Familie damit gewaschen hat. Sie haben 5 Kinder, und sie ist eine süße, kleine Frau. Bud ging hinaus, um seine Pferde fertig zu machen, weil er ja einen Pfad bahnen wollte, damit wir mit seinen Jägern zusammen wiederkommen konnten. Sobald er weg war, bekam sein Bruder, der bis jetzt noch nicht seine guten Kleider gewechselt hatte und dort drinnen war, einen Anfall. Sie kampierten in alten Baracken, in denen die Amerikaner wohnten, als sie die Autobahn gebaut hatten. Sie besaßen einen alten Ofen als Feuerstelle. Die kleine Lila. Er wurde gemein, wenn er seine Anfälle bekam, und sie fürchtete sich zu Tode wegen ihm. Sie hatte ein Fenster geöffnet oder so etwas, um aus dem Weg zu kommen. Sie war im Begriff hinauszuspringen, da dachte sie an das, was gesagt worden war. Sie war in einer der Versammlungen, da unten in Dawson Creek, gewesen. Sie eilte dort hinüber und stellte diesem großen Burschen ein Bein, riss ihm dieses Hemd vom Rücken, schrie dabei, die Knöpfe und alles von seinem weißen Hemd flog davon. Und sie ging zum Ofen hinüber und rief, »Dieses tue ich in dem Namen des Herrn Jesus, gemäß dem Wort des Herrn, das uns gesagt wurde.« Seitdem hat er nie wieder einen Anfall gehabt. Damit war es erledigt. Er hat mich eingeladen, zu einer Jagd zu kommen, die mich nichts kostet. Wisst ihr, ich halte immer nach diesen kostenlosen Dingen Ausschau. So dachte ich. Ich antwortete, gut, ich werde kommen. Ich werde sehen, ob der Herr mich gehen lässt. Ich betete, und sobald ich das tat, gab er grünes Licht dafür. Ich nahm Bruder Fred Sossman mit. Er ist hier irgendwo in der Versammlung. Wo bist du, Fred? Da ist er. Ja, er ist einer der Verwalter unserer Gemeinde. Bruder Fred weiß, dass dieses, 3 Monate bevor es geschah, gesagt wurde. Stimmt das, Bruder Fred? Ich denke, dass auch Bruder Simpson dabei war. Wie viele sind heute Abend in dem Gebäude, die wissen, dass es gesagt wurde, bevor es geschah? Erhebt eure Hände. Da habt ihr es. Es wurde ganz genau in der Gemeinde gesagt, was geschehen würde. Gut, ich wusste nicht, dass es zu der Zeit stattfinden würde. Deshalb fuhr ich die Alaska-Autobahn hinauf und Bruder Fred hielt bei einem Freund an, um auf die Elchjagd zu gehen. Wo wir hinfuhren, das war zu weit weg für die Elche, denn wir befanden uns im Land der Schafe. Ich nahm ein Stück Kreide oder Dreck und malte auf die Windschutzscheibe. Ich sagte, »Nun, Bruder Fred, wenn das die richtige Zeit ist, dann wirst du dich genau daran erinnern, wann es war.« Und er erinnert sich daran. Ich fuhr weiter hinauf. An jenem Abend, als wir in das Lager kamen, rief Bud, »Bruder Branham!« Er umarmte mich, sprang auf und ab, sprach in Zungen und rief, »Ihr wisst schon!« Und das ist ebenfalls ein rauer Cowboy. Er pries einfach Gott. Er sagte, »Weißt du was, Bruder Branham? Mein Bruder hat seit jener Zeit keinen einzigen Anfall mehr gehabt. Er ist vollkommen normal und gesund. Das war vor einem Jahr geschehen.« Ich antwortete, »Solange er das glaubt, wird es in der Weise weitergehen. Sage ihm, dass er sein Leben Christus ausliefern und ihm den Rest seines Lebens dienen soll. Er soll hingehen und nicht mehr sündigen, damit keine schlimmere Sache über ihn kommt. Sage ihm, dass er das jetzt tun soll.« So erzählte ich ihm weiter. Ich hatte noch eine andere Vision. Dann erzählte ich ihm diese Vision. Ich sagte, »Nun, es waren ein paar kleine Leute mit mir zusammen. Wir befanden uns auf einem Jagdausflug, und es waren kleine Männer. Einer von ihnen hatte ein grün kariertes Hemd an. Er erwiderte, »Gut, Bruder Branham, ich besitze kein grünkariertes Hemd.« Sein Sohn Blaine, der 18 Jahre alt war, sagte auch, dass er kein grünkariertes Hemd besitzt. Eddie Büskal, wieder ein anderer, kleiner, unscheinbarer Bursche, der etwa 100 Pfund wiegt, sagte, »Ich besitze auch keines, Bruder Branham.« Ich antwortete, »Gut, nun, das Tier.« Er fragte, »Um was für ein Tier handelt es sich?« Ich antwortete, »Es sah aus wie ein Hirsch.« Er erwiderte, »Hier oben gibt es keine Hirsche. Es ist zu hoch für sie. Vielleicht war es ein Karibu.« Ich sagte, »Ein Karibu besitzt ein Schaufelgeweih.« Er antwortete, »Das stimmt.« Ich erwiderte, »Dieses hatte ein Spitzgeweih.« Er antwortete, »Gut, Bruder Branham, wir werden in das Land der Schafe fahren und nicht in eine Gegend für Hirsche oder Ähnliches.« Ich antwortete, »Nun, vielleicht geht es um einen anderen Ausflug. Bruder Arkanbright, vielleicht ist es irgendwo in Alaska, denn es war ein außerordentlicher großer Grizzlybär.« Er fragte, »Was für eine Art von Grizzlybär war das?« Ich antwortete, »Einer mit silberfarbenem Rücken. Das ist die berühmteste Art von ihnen allen.« Er sagte, »Ich bin ein Jagdführer. Ich habe mein ganzes Leben in diesen Wäldern verbracht. Ich habe noch nie einen mit silberfarbenem Rücken gesehen. Ich habe einen normalen, alten Grizzlybären gesehen, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen silberfarbenen gesehen.« Ich erwiderte, »Gut, irgendwo gibt es einen, und ich werde ihn erlegen.« Er antwortete, »Ich stimme zu, dass es sich um die Wahrheit handelt. Ich stimme dem zu.« 3 Tage später fuhren wir ab. Wir schlugen unser Lager direkt über der Baumgrenze auf. So wahr mir Gott helfe, wenn sie bis zum 1000-jährigen Reich so stehen bleiben, dann will ich während dem 1000-jährigen Reich dort leben. Ich liebe es einfach, dort in dieser Natur zu leben. Oh, jeder, der Gott dort nicht sehen kann, ist blind, taub und stumm. Wenn man nur sieht, wie er sich selbst in diesen großen, gewaltigen Bergen widerspiegelt, o, du meine Güte, dann ruft die Tiefe der Tiefe zu. Dort oben hat man einfach eine herrliche Zeit. So stiegen wir auf einen der Berge hinauf. Du musst geradewegs hinaufgehen, um dort hochzukommen. O, es gibt keinen Wald. Man sieht einfach überall nur Karibu-Moos. Wir sahen etwa 30 oder 40 Schafe, aber nicht eines davon war groß genug, um es zu schießen. Es handelte sich nur um Einender und Dreiender, und ich wollte eines, das groß genug war, damit es sich lohnt, es mit nach Hause zu nehmen, wenn man so weit gefahren ist. Ich stieg wieder abwärts. Am nächsten Tag starteten wir erneut, und Eddie fiel ins Wasser, als er mit einem riesigen Paar Schuhen darüber springen wollte. Als wir auf der Seite des Berges emporstiegen, sagte Bart, »Gib mir mal dein Fernglas, Billy.« Ich gab ihm das Fernglas. Wir gingen immer ein Stück, unterhielten uns über den Herrn, jauchzten und rannten die Hügel hinauf und wieder hinunter und hatten einfach eine herrliche Zeit. Es ist so gut, auf einen Jagdausflug zu gehen, wenn du mit Brüdern zusammen bist. So nahm er also mein Fernglas und sagte, »Bruder Branham, da steht dein großes Schaf. Es sind etwa 8, die dort in einer Entfernung von ungefähr 10 Kilometern liegen. Gerade dort auf der Spitze des anderen Berges. Schau sie dir an. Siehst du sie beieinander?« Ich nahm das Glas und sagte, »Ganz genau, ich gebe es zu. Da haben wir sie.« Er antwortete, »Gut, wir können hinuntersteigen und morgen früh um 3 Uhr hinaufsteigen. Wir sollten dann um etwa 9 oder 10 Uhr dort oben sein. Die alten Schafe werden sich dann hingelegt haben. Das wird genau die richtige Zeit sein.« Ich fragte, »Was sind die anderen Tiere, die dort umhergehen?« Er antwortete, »Das sind Karibu. Es war 10 Kilometer entfernt, wisst ihr, und es ist schwer zu sagen, wie sie aussehen. Von dort aus gibt es fast 1000 Kilometer weit, so weit wie eine Krähe fliegt, nicht einen Weg oder Pfad. Wenn du in Richtung Westküste gehst, dann gehst du über 1300 Kilometer weit nach Vancouver, ohne je ein Anzeichen der Zivilisation zu sehen. Die nächste Ansiedlung auf diesem Weg ist Anchorage, etwa 1200 oder 1300 Kilometer weit entfernt. Wenn man auf diesem Weg zurückgeht, dann kommt man in die kleine Stadt Yellowknife, wo man einmal im Jahr ein Schiff nehmen kann, das zu den Eskimos fährt. Als nächstes kommt man dann nach Russland. So ist man wirklich auf sich allein gestellt. Das ist der Platz, an welchem Gott seine Ruhe von allen unseren Problemen und Prüfungen bekommt, die wir ihm aufbürden. Deshalb gehe ich so gerne da hinauf und rede mit ihm, wenn er sich ausruht. Versteht ihr? Es ist so, als wenn es erst gestern Abend auf dem Schiff gewesen wäre. Als wir dann wieder abstiegen, am nächsten Morgen brachen wir früh auf. Um etwa 8 Uhr bahnten wir uns unseren Weg durch Shintangle. Klammer auf, Bruder Ed Büskal, der Bruder in dem grünkarierten Hemd, erklärt das Wort Shintangle. Der Begriff Shintangle ist ein Ausdruck, der regional im Norden verwendet wird, um eine bestimmte Art von Busch zu beschreiben, der sehr kräftig und dicht ist und nur etwa 90 bis 120 Zentimeter hoch wird. Ein kurzer Ausflug durch einen Streifen von diesem Buschwerk würde einer Person sehr schnell klar machen, was es bedeutet, denn man würde sich mit seinen Schienbeinen oder Füßen in diesen Büschen verfangen. Ich denke, die beste Beschreibung dafür ist ein dichtes, niedriges, tückisches Buschwerk, Klammer zu, und alles Mögliche, bis wir auf die Spitze des Berges gelangten. Auf dem Weg hinauf sahen wir ein altes Karibu-Weibchen und einen schön gewachsenen Bullen, die hinaufstiegen und den Hügel hinaufzogen. Er hatte große Schaufeln. Ich sagte, »Gut, das ist das erste Karibu, welches ich je frei in der Wildnis gesehen habe. Ich bin noch nie so hoch oben gewesen.« Er antwortete, »Ja, das ist ein Karibu.« So stiegen wir auf den Berg hinauf und schauten uns um. Die Schafe waren nicht da. Deshalb gingen Bud und ich herum, und Eddie fing an mit Blaine, dem Sohn von Bud, umherzustreifen, um nach dem Wild Ausschau zu halten. Wir gingen dort hinüber und, oh du meine Güte, ich schrie einfach aus, Ehre sei Gott. Ich schaute dort hinab, und da befanden sich diese großen, schneebedeckten Berge, und unter dem Schnee gab es diese gelben Karibuflechten. Direkt darunter kam das Immergrün, das aus Zwergtannen bestand. Noch ein wenig weiter unten kamen die rotfarbenen Büsche. Noch ein bisschen weiter unten gab es dann die Zitterpappeln, die gelb waren und sich in dem See darunter widerspiegelten. Oh, du meine Güte! Bud und ich umarmten einander und tanzten einen kleinen Tanz, riefen und jauchzten und priesen Gott. Wir setzten uns hin, mit unseren Armen umschlungen und priesen einfach Gott und hatten eine wunderbare Zeit. Ich denke, es waren gute 2 Stunden. Und ich sagte, sag mal, ich frage mich, was aus Eddie geworden ist. Wir nannten ihn den Dude. So gingen wir wieder zurück und wanderten über den Hügel. Ich sagte, hier oben kann er eigentlich nicht verloren gehen. Er antwortete, nein, Blaine befindet sich irgendwo da drüben und er ist ein Indianer. Deshalb sahen wir uns um, und ich sah dort eine Filmkamera liegen. Ich sagte, das war die von Eddie. Ich sah zurück zum Hügel hinab und ging dort hinüber, und er ging den anderen Weg. Eddie machte, Psst, Psst. Er pirschte sich an diesen kleinen Karibubullen heran. Er wollte ihn erlegen und seinen indianischen Freunden zum Essen mitbringen, bei denen er missionierte. Deshalb schoss er das Karibu, und wir gingen hin und zerlegten es. Etwa gegen 1 Uhr kamen wir zurück. Wir fanden unsere Reitpferde wieder. Sie standen etwa 1,5 Kilometer von ihrem ursprünglichen Standort entfernt. Wir standen dort und er fragte, Bruder Branham, würdest du gerne ein wenig gehen? Ich antwortete, ja, sicherlich. Er sagte, wenn wir diesen Berg hochklettern, die Schafe sind auf diesem Weg gewandert und zogen vielleicht in dieses andere Tal hinab. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann sind sie auf diesem anderen Weg langgezogen. Lass uns mit Eddie und den anderen zurückgehen und durch diesen Einschnitt dort hinabgehen und mein und dein Reitpferd nehmen und das Karibu in das Lager bringen. Wir marschieren einfach dort oben durch und kommen dann an den Platz. Wir sollten um etwa 10 oder 11 Uhr abends dort ankommen. Ich antwortete, ja, das machen wir. So standen wir also dort. Wir hatten gerade jeder eine Büchse Sardinen gegessen, die wir vorher unter den Flechten versteckt hatten. Unser Brot dazu hatten wir in unseren Hemden. Wir hatten so geschwitzt, dass es nur noch ein einziger, großer Klumpen war. Aber es war trotzdem gut. Wenn du Hunger hast, dann ist alles gut. So standen wir also da. Ich schaute mich gerade um und sah durch das Fernglas und sagte, »Bart, sieh dir das mal an. Was ist das dort drüben?« In etwa 5 Kilometer Entfernung lag dieses Karibu. Es war ein sehr merkwürdiges Exemplar. Es hatte keine Schaufeln, sondern große Spitzen. Ich fragte ihn, »Erinnerst du dich? Schau es dir an. Da haben wir ganz genau dieses Bild dazu, und dort liegt dieses Tier genau in der Weise. Es gibt nur eine einzige Sache, welche diese Vision aufhält. Jemand, der ein grün kariertes Hemd anhat. Und dort stand Eddie mit einem grün karierten Hemd an. Ich sagte, ich dachte, du hättest keines. Er antwortete, meine Frau muss es in die Tasche gepackt haben, als ich gestern ins Wasser gefallen bin. Er musste das Hemd wechseln. Er sagte, nun, Bruder Branham, ich wusste nicht, dass sie es dort hineingelegt hat. Es tut mir leid, dass ich dir etwas Falsches gesagt habe. Ich antwortete, du musstest das so machen, mein Junge. Oh, Bud fing an zu jauchzen. Er sagte, du kannst genau hier stehen bleiben und ihn auf 5 Kilometer Entfernung schießen. Nicht wahr, Bruder Branham? Ich antwortete, nach der Vision befand ich mich direkt bei dem Tier. Er erwiderte, Bruder Branham, ich will dich etwas fragen. Wie willst du dort hinüberkommen? Ich antwortete, ich weiß es nicht, aber ich werde irgendwie dorthin kommen. Deshalb fragte er, wie willst du das machen? Ich erwiderte, ich werde um dieses Plateau herumgehen. Er antwortete, das ist Schiefer. Wenn du ausrutschst, dann wirst du in einer Sekunde 1000 Tonnen Schnee über dir haben. Ich erwiderte, der Herr wird sich darum kümmern. Das ist der Weg, den ich in der Vision gegangen bin, direkt drumherum. Er antwortete, gut, ich werde dir folgen. Er ging direkt mit mir mit. Die anderen Männer sagten, wir werden hier bleiben, bis wir sehen, dass du das Karibu erwischt hast. Und sie sagten noch, wir werden dann hinabgehen, die Pferde mitnehmen und auch dorthin kommen. Wir werden dich am Ende der Schlucht treffen. Das sind etwa 6,5 oder 8 Kilometer von hier. Er antwortete, in Ordnung. So machten sich Bud und ich auf den Weg. In etwa 1,5 Stunden waren wir herumgekommen. Dieses Karibu lag direkt da und schaute in unsere Richtung. Aber es sah uns nicht. Es muss geschlafen haben. Wir gingen über eine kleine Spalte aufwärts und dann wieder zurück und kamen in einer Entfernung von knapp 30 Metern an das Karibu heran. Da lag es, dieses gewaltig große Tier. Es stand dort auf und ich erlegte es. Während wir dort saßen und das Fell abzogen und so weiter, fragte Bart, hattest du gesagt, dass die Hörner 107 Zentimeter, in Klammer, 42 Inch, Klammer zu, lang sind? Ich antwortete, das stimmt ganz genau. Er erwiderte, Bruder Branham, Sie müssen 3,60 Meter, in Klammer, 142 Inch, Klammer zu, lang sein. Es war so ein großer Kopf. Ich sagte, nein, Sie sind genau 107 Zentimeter lang. Er sagte, ich habe ein Maßband dabei. Ich fragte, zweifelst du es an? Er antwortete, nein, auf keinen Fall. Er sagte, aber warte mal einen Augenblick. Hast du mir nicht erzählt, dass du einen großen Grizzlybär erlegen wirst, bevor du wieder nach unten zurückkehrst? es würde ein silberfarbener sein, und es würde geschehen, bevor du dahin zurückkommst, wo der Mann mit dem grünen Hemd gewesen ist? Ich antwortete, das ist die Wahrheit. Er sah den Berg hinunter. Nirgendwo gab es etwas, das höher als Flechten war. Alles, was man sehen konnte, waren diese Flechten, Kilometer und Kilometer weit, nur Berge mit Flechten bedeckt. Er fragte, Bruder Branham, wo steckt er? Ich erwiderte, er kann einen herbeibringen. Er hat es so gesagt, bezweifelst du das, Bud? Er antwortete, auf keinen Fall. Nun, als wir den Berg hinabgingen, trug er für eine Weile das Gewehr und ich den Karibu-Kopf und dann wieder umgekehrt. Beim Heruntersteigen mussten wir seitwärts gehen. Diese großen Hörner ragten in die Flechten hinein. Wir gingen etwa 1,5 Kilometer darin. Wir hielten an und sahen uns um. Er sagte, dieser alte Bär hat sich noch nicht gezeigt, oder? Ich fragte, worüber bist du besorgt? Er antwortete, um nichts. Wir gingen weiter, bis wir zu einem kleinen Gletscher kamen. Wir setzten uns dorthin und kühlten uns eine Weile ab. Er sagte, Bruder Branham, denk doch mal darüber nach. Wir haben nur noch etwa 1 Kilometer zu gehen, bis wir den anderen begegnen. Und irgendwo zwischen hier und dort wirst du einen silberfarbenen Bären erlegen? Ich sagte, das stimmt, das ist richtig. Du zweifelst das an, Bud? Er erhob sich, nahm mich bei der Hand und sagte, Bruder Branham, mein Bruder hat von jenem Tage an nie mehr einen Anfall gehabt. Der Gott, der dir das von meinem Bruder sagen konnte, würde dich nicht anlügen. Ich sagte, Bud, er wird da sein. Er fragte, wo wird er herkommen? Ich antwortete, ich weiß es nicht. Bud, ich bin 52 Jahre alt. Seitdem ich ein Kind war, habe ich Visionen gesehen. Und als ich sah, wie dieses Karibu hier erlegt wurde, du wirst sehen, ob seine Hörner 107 Zentimeter lang sind oder nicht. Und in derselben Vision befand ich mich auf dem Weg zurück, dorthin, wo die anderen sind, mit denen ich zusammen war, und erlegte diesen silberfarbenen Grizzlybären. Er sagte, Bruder Branham, ich kann über 30 Kilometer weit sehen. Gott muss ihn irgendwo aus dem Boden hervorholen oder ihn aus dem Himmel herausholen oder so etwas. Ich sagte, mache dir keine Sorgen, er wird da sein. Wir gingen etwa 90 Meter weiter. Er war auch schon ganz geschafft. Die ganze Trophäe wog etwa 70 Kilogramm. Wir kamen den Berg herab und setzten sie ab. Und er sagte, oh, ich bin total geschafft. Ich erwiderte, ja. Dann kamen wir in ein Gebiet von diesen Zwergsträuchern hinein, die etwa so hoch waren. Dort gab es ein paar Moorhühner, die herumflogen, und ein paar Schneehühner. Ich warf einfach so ein paar Steine nach ihnen. Deshalb fragte er, hast du schon einmal diese Schneehühner gegessen? Ich antwortete, nein, ich glaube nicht. Er sagte, sie schmecken gut. Sie sind genauso gut wie die Moorhühner. Er nahm seinen großen alten schwarzen Hut ab und fächerte sich damit Luft zu und sagte, Bruder Branham, jetzt wird es langsam Zeit dafür, dass sich dieser alte Bär zeigt, oder nicht? Ich antwortete, Bud, du zweifelst daran. Er antwortete, nein, das tue ich nicht. Aber ich kann das nicht verstehen, Bruder Branham. Ich antwortete, ich kann das auch nicht, aber es ist nicht meine Sache, das verstehen zu müssen. Meine Sache ist es zu glauben. Amen. Gott im Himmel weiß, dass diese Dinge wahr sind. Würde ich hier stehen und dieses sagen, wenn es nicht wahr wäre? Dann drehte ich mich herum, um ihm das Gewehr zu geben, damit ich den Kopf nehme. Als ich mich umdrehte, sagte ich, Bud, du hast dieses Fernglas um deinen Hals. Was ist das, was dort oben auf der Seite des Berges steht? Er nahm sofort das Fernglas hoch. Er rief, oh, das gibt es doch nicht. Er sagte, wenn es nicht die Milchkuh von jemandem ist, so eine Sache gibt es in diesem ganzen Land nicht. Er rief, Das ist der größte Grizzlybär, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Das gibt es doch nicht. Schau dir die gelbe Sonne an, die ihn anstrahlt. Er ist silberfarben. Was hast du gesagt, wie weit er weg ist? Ich antwortete, er ist etwa 3 Kilometer weit weg. Wir waren total erschöpft. Ich sagte, worauf warten wir noch? Lass uns gehen. Er fragte, du bist dir sicher, dass du ihn bekommst? Ich antwortete, ganz sicher werde ich ihn bekommen. Er fragte, was ist das für ein Gewehr, welches du da benutzt? Ich antwortete, mach dir darüber keine Sorgen. Es war ein kleines, winziges Gewehr, das mir ein Bruder einmal vor einigen Jahren bei einer Versammlung geschenkt hatte. Ich sagte, es ist ein kleines, billiges 270er. Es ist schon in Ordnung. Es wird dafür ausreichen. Wir kamen ständig näher heran, und je näher wir kamen, desto größer sah der Bär aus. Oh, er sah aus wie eine riesige Heumiete, die man dort auf den Flechten aufgesetzt hatte. Ein gewaltiges, großes, riesiges Tier. Der Kopf war etwa so groß. Die Kiefer stachen hervor, und er hatte gewaltig große Pranken. Er pflückte diese kleinen Heidelbeerzweige ab und aß sie so auf diese Weise. Und so stand dieser gewaltig große Bursche da. Wir waren etwa 750 Meter von ihm entfernt. Er fragte, »He, Bruder Branham, hast du je zuvor einen Grizzlybär geschossen?« Ich antwortete, »Ich habe schon viele Bären erlegt, Bud, aber noch nie habe ich so einen silberfarbenen Grizzlybären erlegt.« Er erwiderte, »Weißt du, der Silberfarbene ist der härteste Gegner von ihnen allen.« Ich antwortete, »Ja, das habe ich schon gehört.« Er sagte, »Er will einfach nicht sterben.« Ich antwortete, »Gut.« Er fragte, »Wie nah musst du mit diesem Ding da an ihn herankommen, um ihn zu erlegen?« »Nun, ihr könnt ihn fragen. Schreibt ihm einen Brief. Ich gebe euch die Adresse.« Er sagte, »Jeder kann mich wegen dieser Sache anschreiben, wenn er das möchte, wegen jeder dieser Dinge, und ich werde es ihnen erzählen.« Und ich sagte also, »Gut.« Er fragte, »Jetzt?« Ich erwiderte, »Nein, nein, ich war viel näher an ihm dran, Bud. Ich war direkt an ihm dran.« Er sagte, »Wir sind jetzt schon ziemlich dicht dran. Er kann jeden Augenblick angreifen.« Ich antwortete, »Ich weiß das, aber es wird schon alles gut gehen, Bud.« Er antwortete, »Nun, wenn du auf den Bären geschossen hast, Bruder Branham, du wirst ihm in den Rücken schießen, und dann musst du ihn am Boden halten, denn er wird weiterkämpfen, und dann kann er nicht mehr aufstehen.« Ich antwortete, »Nein, nach der Vision habe ich ihm in das Herz geschossen.« Er sagte, »Ich hoffe, dass du dich da nicht geirrt hast.« Ich antwortete, »Nein, das habe ich nicht. Ich erinnere mich gut daran, denn in einer Vision befindest du dich in dem einen Bewusstsein und beides, so wie wir es neulich Abend erklärt haben. Du befindest dich in beiden und du kannst es nicht vergessen. Versteht ihr? So ist es einfach.« So stiegen wir noch einmal ungefähr 230 Meter weiter und gingen über die letzte kleine Felsenschlucht. Ich sagte, »Das ist jetzt in etwa der richtige Abstand.« Er sagte, »Schau ihn dir nur an. Ist er nicht wunderschön?« Ich erwiderte, »Ja, das gebe ich zu. In Ordnung, Bud. Wenn ich mich jetzt erhebe, wird er herkommen. Pass nur auf.« Er antwortete, »Ich werde aufpassen.« Ich legte eine Patrone in das Gewehr ein. Ihr wisst schon, wir befanden uns unter dieser kleinen Schlucht. Sobald ich mich erhob, kam er angerannt. Du meine Güte! Ich stand still und schoss. Es hörte sich an, als wenn eine Erbsenpistole ihn getroffen hätte. Junge, es hat ihn überhaupt nicht beeindruckt, so als wenn ihn gar nichts getroffen hätte. Du meine Güte! Wenn du über Geschwindigkeit sprichst, dann kann ich nur sagen, dass ich so etwas noch nie gesehen habe. Er hätte ein Pferd an Geschwindigkeit übertroffen, oder einen Hirsch, oder irgendetwas anderes. Wisst ihr, ein Bär kann so schnell sein. So kam er den Berg herab auf uns zu, und ich, bevor ich eine neue Patrone in das Gewehr einlegen konnte, fiel er tot um. Oh, etwa 27 oder 36 Meter von mir entfernt, fiel er mausetot um. Sein Herz, seine Lungen und alles waren zerstört. Es handelte sich um eine Nosler-Patrone, in Klammer, eine Patrone, die nach dem Eindringen große Wunden verursacht. Klammer zu. Ihr Leute, die ihr eure Waffen von Hand ladet, kennt das. Es explodierte in ihm und er fiel zu Boden. Bud stand dort, schaute herüber und war richtig weiß um den Mund herum. Er sagte, »Bruder Branham, den hätte ich nicht auf meinem Schoß haben wollen.« Ich erwiderte, »Und ich auch nicht.« Er rief, »Puh!« Ich sagte, »Das will ich erzählen, nachdem es vorbei ist. Wenn das nicht eine von diesen Visionen gewesen wäre und ich es nicht zuvor schon gesehen hätte, dann wäre ich nie hier heraufgekommen, um mich mit dir zusammen so nahe an den Bären heranzuwagen. Keiner von uns konnte ihn von der Stelle bewegen. Ich denke, er wog etwa um die 450 Kilogramm. Es war ein riesiger Bursche. Wir konnten ihn nicht ausnehmen. Wir haben ihm nur das Fell abgezogen. Wir stiegen wieder abwärts, und er sagte, »Bruder Branham, ich trug das Geweih.« Er sagte, »Wenn diese Hörner genau 107 Zentimeter lang sind, dann werde ich gleich einen Freudentaumel erleben.« Ich erwiderte, »Dann beginnst du besser gleich damit, denn so verhält es sich tatsächlich.« Er antwortete, »Ich habe noch nie so etwas gesehen. Mir scheint es so, als wenn ich es nur träume.« Als wir dort unten ankamen, sagte ich zu Eddie, »Jetzt pass auf, Blaine wird seine Hände.« Nun, ihr erinnert euch daran, dass eine kleine Hand an dem Horn zu sehen war. Erinnerst du dich daran, Bruder Fred, als ich dir das erzählte? Und ich sagte zu Eddie, »Beobachte es.« Und so sagte Bud, »Warte hier.« Er hatte sein Pferd dort hinten stehen. Wir hatten den Bären erwartet. Wisst ihr? Und diese Pferde würden einfach alles kaputt machen. Ihr wisst, wie sie reagieren, wenn sie einen Grizzlybären riechen oder irgendeine andere Art von Bären. Deshalb ging ich hinüber und versuchte, das Pferd dort festzuhalten, das Reitpferd, welches versuchte, davonzurennen. Er ging hinüber, nahm sein Maßband und kam dort herüber und schaute mich so an. Ich sagte, »Komm her, Blaine.« Ich stieß Eddie an. »Lege es dort unten an.« So wahr mir Gott helfe, es war 107 Zentimeter lang von der Spitze an. Nun, diese Hörner schrumpfen um etwa 7 Zentimeter, wenn sie trocken werden. Dieser Grizzlybär liegt in meinem Studierzimmer, und das Geweih hängt an der Wand. Der Tierpräparator hat sie präpariert und sie angebracht. Es hängt ein Maßband mit daran, und es sind genau 107 Zentimeter. Nun, wozu sollte Gott einem Mann so etwas wie das über einen Jagdausflug sagen? Als ich zurückkehrte, war meine Mutter krank. Ich ging hin, um sie zu besuchen. Sie sagte, »Billy, seht ihr, er ermutigte mich und machte mich dadurch für etwas bereit.« Ich sagte, »Mama, der Herr hat dich immer geheilt.« Sie antwortete, »Billy, ich gehe nach Hause, um Papa wiederzusehen.« Ich sagte, »Oh, Mama, sage so etwas nicht.« Sie antwortete, »Doch, ich gehe.« Ich betete für sie. Bruder Fred und all die anderen Zeugen, die hier sitzen, wissen das. Wisst ihr, das Nächste, was geschah, war, dass man sie ins Krankenhaus bringen musste. Der Arzt wusste nicht einmal, was verkehrt war. Gut, ich ging hin, um für sie zu beten. Sie sagte, »Mein Junge, ich sterbe.« Nun, meine Mutter war eine von diesen Frauen, die viel Kraft hatte. Eines Tages, ein paar Tage danach, ging ich zu ihr hinein. Sie stand dort und schaute zum Himmel hinauf. Sie sagte, »Billy, ich sehe dich wieder.« Ich sagte, »Natürlich, ganz gewiss, Mama. Ich werde dich hier wiedersehen.« Sie antwortete, »Oh, du bist so alt geworden, Bill. Dein weißes Haar und dein Bart sind gerade miteinander verbunden. Du hast deinen Arm um das Kreuz gelegt, welches sich nach mir ausstreckt. Da bekam ich einen guten Gedanken. Das war es. Nun, ihr Brüder hier wisst, dass es die Wahrheit ist. Der nächste Tag war Sonntag. Ich predigte, und sie sandten mir eine Nachricht. Deine. Ich sagte, ich glaube nicht, dass meine Mutter stirbt. Gott hat es mir immer gezeigt, wenn jemand aus meiner Verwandtschaft gestorben ist. Aber bei meiner Mutter hat er mir noch nichts darüber gezeigt. Dann kam eine Nachricht, und ich befand mich mitten in der Predigt, so wie jetzt. Jemand kam herein und sagte, »Gehe sofort zu deiner Mutter. Ruf sie per Telefon an. Sie stirbt in diesem Augenblick.« Ich sagte, »Tod, nimm sie jetzt noch nicht. Das Wort Gottes ist wichtiger als das. Dieser Mann, der gerade hier sitzt, Bruder Borders.« Nachdem der Gottesdienst vorüber war, ging ich hin, um meine Mutter zu besuchen. Ich traf Bruder Borders. Er sagte, »Bruder Branham, du bist keine 1,80 Meter groß, aber heute Morgen sah ich einen Mann hinter dem Pult stehen, der 3 Meter groß war.« Ich erwiderte, »Bruder Borders, Gott wird sich um alles kümmern wegen meiner Mutter.« Ein paar Tage später riefen sie mich in das Zimmer, und da lag sie tatsächlich im Sterben. Die Kinder standen um ihr Bett herum versammelt. Ich fragte, »Mama, stirbst du wirklich?« Sie antwortete, »Ja.« Dann konnte sie nicht mehr sprechen. Ich fragte sie andauernd, »Was bedeutet dir Jesus, Mama?« Ich erinnerte mich daran, wie ich sie vor langer Zeit in seinem Namen im Wasser taufte. Ich sagte, »Sage mir, was er dir jetzt bedeutet.« Sie antwortete, »Mehr als das ganze Leben für mich.« Ich sagte, »Mama, ich bin dein Junge, ein Prediger, und wenn du stirbst, möchte ich von meiner eigenen Mutter wissen, wer Gott begegnen wird. Ich möchte deine Hand hier halten, Mama.« Sie antwortete, »Ich möchte das auch.« Ich hielt sie die ganze Zeit. Sie konnte nicht mehr sprechen. Es sah aus, als wenn sie in ihrem Gesicht gelähmt wäre. Ich fragte, »Kannst du nicht mehr sprechen, Mama?« Sie konnte keinen. Ich sagte, »Hör zu, ist Jesus immer noch derselbe für dich?« Sie konnte mit ihrem Kopf nicken. Dann kam sie zu dem Punkt, wo sie auch nicht mehr mit dem Kopf nicken konnte. Ich fragte, »Mutter, bedeutet Jesus dir jetzt alles? Er kommt jeden Augenblick für dich. Ist er dir alles?« Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Ich sagte, »Mama, du hast jetzt nur noch eine Möglichkeit. Ich sehe, dass du deine Augen bewegen kannst. Wenn Jesus dir immer noch dasselbe bedeutet, wie es immer gewesen ist, an dem Tag, als ich dich im Wasser taufte, dann bewege deine Augen ganz schnell.« Sie zwinkerte mit den Augen und die Tränen liefen ihr nur so herab. Ein kleiner Wind kam in den Raum hinein und meine Mutter ging nach Hause. Ich kam nach Hause, ging hin zum Beerdigungsinstitut und suchte die Kleidungsstücke aus. Oh, ihr wisst ja, wie das geht. Ihr musstet auch schon dasselbe tun. Die Kinder weinten alle, der eine an jenem und der nächste am anderen Platz. Ich sagte, Mama war der Verbindungspunkt für alle. Wir werden nie mehr dieselben sein. Doc und seine Familie saßen in dieser Ecke und Jesse mit seiner Familie in jener Ecke. Erst vor kurzem haben wir Howard beerdigt. Ich sagte, Jungs, es ist aus mit uns. Wir hatten kein Verlangen danach, einander zu besuchen. Mama war unser Zuhause. Jetzt werden wir einander noch weniger sehen. Ich ging spät abends nach Hause, nachdem wir die Kleider für sie ausgesucht hatten. Ich ging nach Hause. Frau Domico, kennt Sie irgendjemand von Chicago? Sie ist eine sehr gute Freundin von dem Feldzug her gewesen. Sie hatte mir eine Bibel geschenkt, und es war eine von denen mit roten Buchstaben und einem Reißverschluss. Als ich die Predigt hielt, das Lamm und die Taube, da schickten sie mir 2 Tauben als Lesezeichen. Ein weiterer Bruder, Bruder Norman, hatte mir auch eine kleine Taube und ein Lamm geschickt. Bruder Borders schenkte mir ein Lamm. Ich nahm eine Bibel in die Hand. Meda saß in einer Ecke und weinte. Ihr alle von den Geschäftsleuten hier wisst, dass ich in Jamaika war und dort meine Schwiegermutter gesehen habe. Ich erzählte euch dort draußen am Tisch in Jamaika Folgendes. Jemand aus meiner Verwandtschaft, der keine Zähne mehr hat, stirbt. Ich sah sie sterben. Direkt dort an dem Tisch. Demos Shakarian und all die anderen saßen dort. Wenige Stunden später fiel meine Schwiegermutter beinahe tot um. Sie besaß keine Zähne mehr. Es stimmte ganz genau. Ich sagte, ich sehe einen jungen Mann Blut spucken. Ich rief an und sagte, lasst Billy nicht. Ist irgendjemand hier, der damals zu der Zeit in der Versammlung in Jamaika dabei war? In Jamaika? Ja, das sind zwei. Und ich sagte, es muss, Billy, geh nicht dort hinauf. Ich sah einen jungen Mann Blut spucken. Es war mein Schwager. Er erlitt einen Blutsturz, als seine Mutter starb. Er erlitt einfach so einen gewaltigen Schock. Dann stand ich an jenem Tag dort und nahm diese Bibel in die Hand und sprach, »Vater, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht ist es nur deine Liebe, dass du mir nicht gezeigt hast, wie sie stirbt. Ich bin so zerbrochen. Gott, wirst du mir aus deinem Wort ein Wort des Trostes schenken?« Ich sagte, »Lass mich einfach etwas lesen, das mich tröstet.« Ich öffnete einfach an einer Stelle die Bibel, und dort stand es in großen, roten Buchstaben. »Sie ist nicht tot, sondern schläft.« Ich ging in das Zimmer. Wir legten uns schlafen. Um etwa 8 Uhr stand ich am nächsten Morgen auf. Sie wollten sie etwa gegen Mittag zurechtgemacht haben, so dass wir hinabgehen und sie sehen konnten. Meda ging hinaus, um das Frühstück für die Kinder fertig zu machen, und der kleine Josef weinte. Becky saß in einer Ecke und weinte immer noch. »Werde ich Oma jemals wiedersehen?« Ich antwortete, »Ja, ja, du wirst sie wiedersehen. Sie ist einfach nur höher hinaufgestiegen. Wir werden sie wiedersehen. Sie liebte diese kleinen Kinder, wisst ihr?« Und so weinten sie alle. »Können wir heute Nachmittag unsere Großmutter sehen?« Ich antwortete, »Ihr könnt den Leib sehen, in welchem sie wohnte. Aber Großmutter ist hinaufgegangen, um mit eurer anderen Großmutter zusammen zu sein und den anderen im Himmel. Mein kleiner Junge, Josef, konnte das nicht verstehen. Ihr wisst schon, er konnte es einfach nicht verstehen. Er fragte, »Dann wird Großmama heute Abend wieder herunter und zurückkommen?« Ich antwortete, »Nein, nein, ich weiß nicht, wann sie wieder zurückkommen wird. Wenn Jesus kommt, dann wird sie zurückkommen.« Ich stand dort, drehte mich herum und ging in das Zimmer. Als ich das tat, nun bittet mich nicht, das zu erklären, denn es gibt keine Möglichkeit, das zu tun. Da sah ich mich selbst dort draußen stehen, genauso wie ich hier über die Zuhörerschaft schaue. Ich machte gerade die Gesangsleitung. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann überhaupt nicht singen. Und dort war eine gewaltige, riesige Menschenmenge versammelt. Auf dieser einen Seite des Versammlungssaales sah es so aus, als wenn es draußen wäre. Und ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es war wie ein Hügel hinunter, wie ein Amphitheater. Die Sitzreihen lagen so weit zurück, dass sie von Stufe zu Stufe höher aufgestellt werden mussten, und diejenigen, welche ganz weit hinten saßen, mussten in diese Richtung schauen. Aber in der Mitte befanden sich 3 Reihen. Und direkt in der Mitte dieser Reihen lagen kleine, spastisch gelähmte, verkrüppelte Kinder. Ich hatte einen dunklen Anzug an und sang, »Bringt sie rein, bringt sie rein, bringt die Kleinen heut zu Jesus.« Wir singen das ab und zu in der Gemeinde, besonders wenn wir Kinder einsegnen. Da befand sich etwas wie eine Sitzreihe für die Ehrengäste, dort, wo die Sänger stehen, und das Pult war in der Nähe davon. Aber ich befand mich unten und machte die Gesangsleitung. Und ganz plötzlich, als ich dort stand und mich selbst anschaute, da, »Oh, denkt nicht, dass ihr versuchen könnt, das in euren Gedanken erfassen zu können, denn ihr könnt es nicht.« Dann, als ich hier war, wurde, Ich weiß es nicht. Zwei von ihnen gingen zusammen und es... Das ist eine gute Sache, wenn zwei zusammengehen können. Ich habe dort oben einen Fotoapparat. Ich kam herab und wusste nicht, wie man ein Foto macht. Ich schaute durch das Ding hindurch und dann konnte ich 5 oder 6 verschiedene Objekte sehen. So begann ich also, die Brennweite einzustellen. Billy sagte zu mir, »Stelle die Brennweite ein, und alle Objekte werden zu einem. Das ist eine gute Idee, das zu tun. Wisst ihr? Du siehst die Dinge anders, wenn du die Schärfe einstellst. Benutze das Wort Gottes, um ihn scharf zu stellen, und dann wirst du sehen, über was ich rede. Aber du musst es zuerst scharf stellen. Versteht ihr?« Als ich so dastand und schaute, kam ich in diese Vision hinein. Während ich mich darin befand, bemerkte ich eine bekannte Person, die wieder in den Hintergrund des Platzes trat. Ich sagte, dass sie... Gut, sie kamen zu den Sitzplätzen der Ehrengäste, und deshalb gingen sie auf diesem Weg entlang. Ich dachte, gut, ich werde noch einmal singen, während diese Dame kommt. Sie war altmodisch gekleidet. Ein paar von euch Damen werden sich daran erinnern, wie sie diese Art von Röcken getragen haben. Hier herum und wie es weiterging mit ihren Schnürschuhen und wie alle möglichen Sorten von, wie nennt ihr diese Sachen noch einmal, so wie diese Dame hier es anhat. Diese Bluse, eine von dieser Sorte, und sie hatte so richtig weite Ärmel daran. Könnt ihr euch daran erinnern? Es ging hier um den Hals herum, mit so einem kleinen Knopf, der dort durchging. Dann hatte sie einen gewaltig großen Hut auf, der an der Seite umgeschlagen war. Zu jener Zeit trugen die Damen langes Haar, und sie haben es in der Weise heruntergezogen, einen Hut aufgesetzt und eine Nadel hineingesteckt. Wisst ihr, damit sie ihn aufbehalten, denn sie mussten seitwärts auf dem Sattel reiten, und so weiter. So kam also diese Dame herauf, und jedermann achtete diese Dame. Ich dachte, gut, sie wird zur Ehrentribüne gehen. Dann sagte ich, noch einmal alle auf dieser Seite. Bringt sie rein. Jetzt hier drüben. Bringt sie rein. Danach alle in der Mitte. Bringt sie rein. Und jetzt alle zusammen. Bringt die Kleinen zu Jesus. Gerade als ich das gesagt hatte, ging die Dame in die Ehrentribüne und sie alle standen auf und sie taten das, weil sie diese erkannten. Sie erkannte auch die anderen. Ich dachte, gut, jetzt ist es Zeit für mich, um zu predigen, und danach werde ich für diese kranken Menschen beten. Ich kam dort oben am Pult an, und die Tribüne befand sich rechts. Oh, es war etwas so weit weg, wie dieser Bruder, der hier sitzt, und ich drehe mich so herum. Ich dachte, gut, diese Dame wird sich jetzt zu mir herüberbeugen, und ich werde sie erkennen. Als ich mich dann herumdrehte, hatte sie bereits ihren Kopf geneigt, und ich beugte auch auf diese Weise meinen Kopf. Als ich dann zur selben Zeit wie sie wieder meinen Kopf erhob, um sie anzuschauen, war es Mama, und sie war jung und hübsch. Ich sah sie an. Ich sagte, »Mama!« Sie antwortete, »Billy!« Genau in dem Augenblick begann es in dem Gebäude zu blitzen und Donner rollten und eine Erschütterung kam. Eine Stimme sprach, »Habe keine Angst wegen deiner Mutter. Sie ist genauso, wie sie damals im Jahr 1906 gewesen ist.« Ich fragte, »Wie bitte? 1906?« Meda, meine Frau, fragte, »Was ist mit dir los?« Ich fragte, »Liebling, 1906? Was war im Jahre 1906?« Sie fragte, »Warum?« Ich antwortete, »Eine Vision. Ich habe Mama gerade dort stehen sehen.« Sie fragte, »Was hast du gesehen?« Ich antwortete, »Ich habe Mama gesehen.« Sie fragte, »Bist du dir ganz sicher, Billy?« Ich erwiderte, »Ja, sie stand genau dort, und sie war hübsch.« Und er sprach. Ich sagte, »Sie war wieder eine junge Frau.« So ging ich hin und suchte das Familienstammbuch. Wisst ihr, was sie im Jahr 1906 gewesen ist? die Braut meines Vaters. Das war das Jahr, als sie heirateten. Jetzt ist sie ein Teil einer anderen Braut, die Braut des Herrn Jesus. Irgendjemand schickte mir von irgendwoher ein 5-Cent-Stück. Ich habe es hier in meiner Tasche. 1906. Wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, dann wird er euch diese Dinge offenbaren, die ich gesagt habe. Und er wird euch die zukünftigen Dinge zeigen. Nun, worum ging es? Der Jagdausflug war nur dazu da, um mich aufzubauen. Versteht ihr? Es war einer der besten, den ich je hatte. Er wusste, dass dieser große Schock, das war Liebe, Bruder, Schwester, wenn alle diese anderen Visionen vollkommen richtig gewesen sind, von dem, was der Heilige Geist gezeigt hat. Es muss der Heilige Geist sein. Die Bibel sagt, dass er es sein muss, wenn es stattfindet. Was für eine Hoffnung besitzen wir dann? Eines Tages werden wir diesen Platz verlassen. Wir werden wieder junge Männer und Frauen sein, um niemals mehr zu sterben. Ich möchte lieber diese Gewissheit haben, als zu wissen, dass ich ein Präsident der ganzen Welt werden und 1 Million Jahre lang leben würde. Ich lebe lieber in dem Wissen, mich in der Hand Gottes zu befinden. Ich bin heute Abend froh zu wissen, dass derselbe Jesus, der diese Behauptung aufgestellt hat, nach 2000 Jahren wieder hier ist. Es kann nicht vergehen, es ist ewig. Er ist heute Abend genau derselbe Jesus, welcher er an dem Tag gewesen ist, als er diese Bemerkung machte. Er wird dieses Wort immer noch bestätigen, wenn wir es nur glauben. Glaubt ihr das? Wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, dann wird er nicht aus sich selbst reden, sondern er wird die Dinge nehmen, die von mir kommen. Das ist das Wort. Er wird sie euch zeigen, und dann wird er euch auch die zukünftigen Dinge zeigen. In Klammer, Johannes 16, 13-15. Klammer zu. Im Hebräerbrief, dem 4. Kapitel, sagt die Bibel, das Wort Gottes ist schärfer. Nun, wer war das Wort? Jesus. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt sogar bis zum Mark des Knochens durch und ist ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Das ist unser Gott. Wir sind nicht verloren, Freunde. Wir befinden uns immer noch in der Gnade Gottes. Ich fühle, ich könnte über alles reden und von vergangenen Dingen reden, so wie ich gestern Abend gesagt habe, dass diese Jünger versuchten, noch von der Versammlung des vergangenen Tages zu leben und nach der nächsten Ausschau hielten, aber genau den Schöpfer des Windes und der Wellen vergessen hatten, der im Boot lag. Der Gott, der dort oben in den Bergen war, um den silberfarbenen Grizzlybären dorthin zu platzieren, gemäß seinem Wort, der jetzt dort als Beweis dafür auf dem Fußboden liegt. Nun, wenn ihr diesem Mann schreiben wollt, dann schreibt an Bad Southwick, Southwick, Bad Southwick, Fort St. John in British Columbia, und er wird euch einen Brief zurückschreiben. Nebenbei gesagt, wenn du einen Jagdausflug planst, dann ist er ein guter Jagdführer, dem du dich anvertrauen kannst. Jetzt passt auf. All dieses hat er überall bei diesen Jägern erzählt, die ganze Straße rauf und runter, so dass ich glaube, dass wir nächstes Mal eine richtig gute Versammlung haben werden, wenn ich da hinaufgehe, um mit den Jagdführern zusammen zu sein. Ja, es ist wunderbar, diese Dinge auf so eine Weise geschehen zu sehen. Das war letztes Jahr. Jetzt geht es um dieses Jahr, gerade jetzt. Derselbe Jesus, der die Verheißung gegeben hat, sagte, ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Ich werde immer bei dir sein bis zum Ende der Welt. Glaubt ihr das? Wie können wir uns mit diesen Beweisen, mit so einer bestätigten Wahrheit, einer eindeutigen Wahrheit, anders fühlen, als dass wir am liebsten direkt durch dieses Dach hindurchgehen, ja, entrückt würden? Oder haben wir zugelassen, dass uns die Dinge der Welt schon so sehr abstumpfen, obwohl wir diese entscheidenden Dinge sehen, die eindeutig als Wahrheit bewiesen worden sind? Für jede kranke Person hier gilt das. Wenn ihr nur glauben wollt, dass derselbe eine, der diese Verheißung gegeben hat, und derselbe, der diese Epilepsie von jenem jungen Mann weggenommen hat, dass er derselbe Gott ist, der gerade jetzt hier ist. Wenn ich es euch abnehmen könnte, dann würde ich das tun, aber ich kann es nicht. Er hat das bereits für euch erkauft, und die einzige Sache, die ihr zu tun habt, ist es zu glauben. Was wäre passiert, wenn der junge Mann den Anfall bekommen und die kleine Frau gesagt hätte, »Nun, was hat denn das Hemd damit zu tun? Vielleicht hätte das auch bei niemand anderem geholfen. Nur bei ihm, denn für ihn war es so bestimmt. Naaman tauchte sich 7-mal in dem Fluss unter, aber wenn jemand anders das getan hätte, wäre er vielleicht nicht seinen Aussatz losgeworden. Versteht ihr? Beachtet das. Das, was er sagt, ist die Wahrheit. Eine bestätigte, vollkommene Wahrheit. Es wird schon zu spät, eine Gebetslinie aufzurufen. Lasst uns für einen Augenblick anhalten. Lasst uns einfach nachdenken. Ist es das, was Gott verheißen hat? Es würde der echte Heilige Geist sein, der so etwas tut. Stimmt das? Gut. Wer würde behaupten, dass er nicht der Heilige Geist war? Er war es. Ich und mein Vater sind eins. Der Heilige Geist war sein Vater. Sie wird hervorbringen. Die heilige Sache, welche in ihr hervorkommt, kommt vom Heiligen Geist. Deswegen sind der Heilige Geist und Gott derselbe Geist, und dieser war in ihm. Beachtet, was er tat, als die Frau sein Gewand berührte, als er über die Versammlung hinwegschaute und ihre Gedanken erkannte. Sagt das Wort nicht, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und ein Unterscheider der Gedanken des Herzens ist? Hat er nicht im Johannesevangelium, dem 14. Kapitel, im 12. Vers verheißen, »Wer an mich glaubt, der wird dieselben Werke tun, die ich getan habe. Oder hat es je versagt, sich als Wahrheit zu zeigen?« Dann ist Gott hier. Er ist hier, um jede Person hier drinnen gesund zu machen. Er ist hier, um jede verlorene Seele zu retten. Bevor ich einen Altarruf gebe, so wie ich mich dazu geleitet fühle, um diesen Altarruf zu geben, möchten wir ihn zuerst anrufen. Wie viele von euch wollen Buße tun oder sagen, wenn ich kann, vielleicht sind Fremde hier, die sagen, ich habe noch nie so eine Versammlung gesehen. Ich habe gehört, wie Menschen über diese Dinge geredet haben, aber ich habe es noch nie in Wirklichkeit gesehen. Es würde mein Herz ermutigen, wenn ich die wahre Gegenwart von Christus unter den Menschen herabkommen sehe und dieselben Dinge tun sehe, die er damals tat. Würde euch das ermutigen? Lasst uns jetzt unsere Häupter für ein Wort des Gebetes beugen. Jedes Auge geschlossen. Möge jetzt der Geist, der diesem Wort folgt. Nun, Vater, ich habe, nach meinem besten Wissen, du kennst mein Herz, und ich weiß, dass diese Leute unter dieser Hitze leiden und sie so eingepfercht sind und stehen und doch sehr geduldig gewesen sind. Ich kann mir vorstellen, dass es genauso eine Menge von Menschen gewesen ist, die an jenem Tag am Ufer stand und dich vom Boot aus sprechen hörte. Du hast ihnen damals gesagt, fahrt in das tiefe Wasser hinaus und lasst die Netze für einen Fang hinunter. Nicht, um zu sehen, ob es dort welche hat, sondern sie waren dort. Und dann diese bemerkenswerte Worte dieses Apostels, welcher sagte, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber dennoch werden wir auf dein Wort hin das Netz herablassen. Als sie deinem Wort gehorchten, fingen sie so eine große Menge, dass ihre Netze begannen zu reißen. Herr Jesus, ohne Zweifel haben viele Frauen an jenem Morgen ihren Waschplatz verlassen. Viele Männer haben ihre Felder während der Ernte verlassen, und Fischer haben ihre Netze liegen gelassen, um das Wort Gottes zu hören. Herr Jesus, Wenn du heute Abend in körperlicher Gestalt hier wärest, dann ist es sehr zu bezweifeln, dass sich hier mehr Menschen versammeln würden, wie jetzt schon hier sind. Aber diese Menschen glauben, dass du nicht tot bist, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du dein Wort sichtbar werden lässt und dass du dein Wort hältst. Das Wort, welches ich ihnen heute Abend aus den Heiligen Schriften vorgelesen habe. Und so wie unserem Herrn einmal die Bibel ausgehändigt wurde oder die Schriftrolle und er sie las, er sich hinsetzte und er sprach, an diesem Tage ist diese Schrift erfüllt. Lass das noch einmal so geschehen, Herr. Lass es wieder so sein an diesem Tag, an diesem Abend, dass die Schrift, die ich gelesen habe, sich erfüllen möge. Wir alle haben durch diese Woche hindurch gelehrt, dass dieses die Sache war, welche die Endzeit beweist. Unsere Herzen gehen glücklich von hier weg. Es mögen viele hier sein, Herr, zu denen du redest. Hilf uns heute Abend, dein Wort zu erkennen. Dein Wort als Wahrheit bestätigt. Gewähre es, Vater. Während wir unsere Häupter gebeugt haben und um mir einen Überblick zu verschaffen, um mich ein wenig vom Predigen zu entspannen, frage ich, wie viele hier sind, die noch nicht wirklich wiedergeborene Christen sind. Nun, du magst zur Gemeinde gehen, aber das ist es nicht, wonach ich frage. Wenn du kein wiedergeborener Christ bist, aber glaubst, dass es einen lebendigen Jesus gibt, einen echten Heiligen Geist, und du gerne möchtest, dass er an dich denkt, möchtest du dann, während jedes Haupt gebeugt und jedes Auge geschlossen ist, deine Hand zu ihm erheben und sprechen: Herr, denke an mich. Gott segne dich. Gott segne dich, dich und dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Das ist sehr gut. Gibt es noch welche? Nun, wir sind nicht sehr viele in der Anzahl. Aber wisst ihr, es ist die Welt, die nach großen Dingen und großen Mengen Ausschau hält. So wie wir es gestern Abend schon sagten, dass es nur die kleine, sanfte Stimme war, die den Propheten anzog, um mit verhülltem Gesicht herauszukommen. Habt jetzt Glauben an Gott. Mein Bruder und meine Schwester, habt Glauben an Gott. Und wenn unser großer, freundlicher Herr Jesus hierher kommen wird, wo dieses Wort liegt, sein eigenes, geöffnetes Wort, und euch beweisen wird, dass dieser Heilige Geist, von welchem ich geredet habe, die Wahrheit ist. Ihr mögt oft wegen vieler Dinge durcheinander gekommen sein, aber das zeigt nur, dass es irgendwo etwas Echtes gibt. Wenn er das tut, dann möchte ich, dass ihr, die ihr die Hände erhoben hattet, kommt und einen Augenblick zu mir kommt. Jetzt könnt ihr eure Häupter wieder erheben. Herr Jesus, nimm jetzt diesen Gottesdienst in deine Hände. Ich bin dein Diener. Nur ein Wort von dir bedeutet mehr als das ganze Predigen und alles, was wir unser ganzes Leben lang sagen können. Nur ein Wort. Gewähre es, Vater, während ich dieses übergebe. Du weißt, dass diese Zeugnisse wahr sind, Vater. Du warst derjenige, der diese Dinge gegeben hat. Sie haben niemals versagt. Gewähre es in dem Namen von Jesus. Amen. Nun, die vielen Menschen, die keine Gebetskarten haben, die krank sind, mögen überall in dem Gebäude ihre Hände erheben. Die, welche keine Gebetskarten haben und krank sind. In Ordnung. Diejenigen, welche Gebetskarten haben, erhebt eure Hände. Es sind etwa genauso viele und sie sind überall dazwischen. Nun, um über die Versammlung hinwegschauen zu können. Als erstes muss man ehrlich vor Gott sein und auch vor euch. Ich weiß das. Ich schaue hier herüber. Da sind einige meiner Freunde, die in dieser Ecke sitzen. Bruder Noel und Schwester Jones, Bruder Outlaw, mein Sohn, dieser Bruder hier und Bruder Moore. Diesen Bruder kenne ich nicht, aber ich habe ihn die letzten Male in den Versammlungen gesehen. Ich kann mich auch nicht an den Namen dieses Bruders erinnern, aber ich kann mich an sein Gesicht erinnern. Die Schwestern gerade hier, Schwester Williams und Schwester Sherritt sitzen an der Ecke. Ganz weit hinten sind einige Leute aus dem Tabernakel in Jeffersonville. Gerade hier sitzt ein kostbarer alter Freund von mir. Er ist 90 Jahre alt. Er kommt aus Ohio und fährt durch das ganze Land. Ich reise nach Afrika und er und seine liebe Frau fragten mich, ob sie mit mir mitkommen können nach Afrika. Sie sagten, wir werden es bezahlen. 90 Jahre alt, ein deutscher Bruder, der den Herrn noch nicht kannte. Als ich eines Abends predigte, kam er in seiner guten Kleidung nach vorne, um getauft zu werden. 90 Jahre alt. Außer diesen, ich glaube, oh, diese sind Bruder und Schwester Waldrop, die hier sitzen. Das sind jetzt wohl alle, soweit ich weiß. Und noch Bruder Borders. Und das sind dann alle. Nun, ich nenne ihre Namen. Nun, wenn ihr mich so gut kennt wie sie, dann betet nicht für euch. Versteht ihr? Betet für mich. Versteht ihr das? Sondern ich möchte, dass diejenigen, die mich nicht kennen und die wissen, dass ich sie nicht kenne, in ihrem Herzen sprechen. Herr Jesus, ich habe dieses gehört. Ich hörte heute Abend, wie dieser Prediger das aus der Bibel vorlas. Ich hörte diese Zeugnisse und ich habe von Ähnlichem gehört, was verschiedene Male geschehen ist. Befinden wir uns so nahe am Ende, Herr? Sind wir so nah daran? Denk daran, als dieses Zeichen für Sodom angewendet wurde, die Stadt, welche verbrannte, da bezog Jesus sich darauf und sprach, wie es war. Das war das letzte Zeichen, welches sie empfingen, bevor die Stadt zerstört wurde. Jesus sagte, dass sich dieses beim Kommen des Menschensohnes wiederholen wird. Nun, ihr wisst, dass das stimmt, wie dieser Gott, Gott im Fleisch. Wie viele glauben, dass es Gott war, der mit Abraham redete? Die Bibel sagt, Elohim. Das ist der große Schöpfer der Himmel und der Erde, der Allumfassende. Er war es. Was wollte er damit zeigen? Er befand sich in einem menschlichen Leib, stand dort und aß das Fleisch von einem Kalb, trank die Milch von der Kuh. Und danach wurde er einfach nicht mehr gesehen. Ich werde euch nach der Zeit, die ich euch versprochen habe, wieder besuchen. Versteht ihr? Er nannte ihn bei seinem Namen. Und mit seinem Rücken zum Zelt gewandt, fragte er, »Wo ist Sarah?« Er antwortete, »Sie befindet sich in dem Zelt hinter dir.« Er sagte, »Ich werde euch nach der Zeit des Lebens wieder besuchen.« Und Sarah sprach dort hinten in dem Zelt. Er fragte, »Warum hat Sarah gelacht? Ihr erinnert euch daran, dass die Bibel sagt, dass sie sich im Zelt hinter ihm befand.« Er fragte, »Warum hat Sarah gelacht?« Sarah erwiderte, »Das tat ich nicht.« Er sagte, »Doch, das hast du gemacht. Versteht ihr? Das stimmt.« Ein Mann stand dort und es war Gott, der sich selbst im menschlichen Fleisch darstellte. Jesus sagte, dass dasselbe geschehen würde beim Kommen des Menschensohnes. Gott in seiner Gemeinde, in dir und mir, sich selbst darstellend. Nun, da gab es eine kleine Frau. Als Gott in Christus war, besaß er den Geist in der Fülle. Er war Gott. Ich bin nur einer seiner Diener, und du bist nur einer seiner Diener. Wir besitzen den Geist nach Maß. Er besaß ihn ohne Maß. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. In mir wohnt nur eine kleine Gabe. Und in dir wohnt eine Gabe davon. Aber egal wie klein sie ist, ist es doch derselbe Geist. Nun, wenn dieses der Geist Gottes ist, dann wird er die Werke Gottes tun. Du betest und sprichst. Herr Jesus, es gab einmal eine kleine Frau, die dein Gewand berührte. Wir sagen, dass es hier im Neuen Testament geschah. Er sagte im Hebräerbrief, er ist jetzt ein Hohepriester, der durch das Fühlen unserer Schwachheiten berührt werden kann. Wie viele wissen, dass das in der Bibel steht? Sagt, Amen. Sicherlich, gut, Das muss einfach wahr sein. Gut, wenn er dasselbe ist, gestern, heute und für immer, wie würde er euch dann antworten? Genau so, wie er es gestern tat, wenn er heute noch dasselbe ist. Nun, du betest und sprichst. Herr Jesus, lass mich dein Gewand berühren und schenke Bruder Branham danach eine kleine Gabe, um uns zu ermutigen. Er kennt mich nicht. Ich sitze hier ganz weit hinten. Ein anderer sitzt hier drüben. Einer hier unten. Und wo auch immer. Er kennt mich nicht. Aber du kennst mich. Lass mich deinen großen Geist sehen, Herr. Nicht, dass ich das unbedingt verlange, sondern nur als Hilfe, um mich zu ermutigen und für alle anderen, denn wir haben das Wort gelesen. Und lass mich deshalb dein Gewand berühren und sprich du dann wieder zurück. Lass mich heute Abend für diesen Zweck gebraucht werden, Herr, und dann wird es der ganzen Zuhörerschaft zeigen, dass du immer noch lebendig bist. Würde das nicht wunderbar sein, wenn er das tun würde? Nun, bete einfach stille für dich selbst und sage, Herr, lass mich dein Gewand berühren. Nun, ich werde mich selbst dem Geist ausliefern und möge der Heilige Geist dann den Rest tun, denn jetzt habe ich geredet und Zeugnis gegeben, aber ich kann nichts weiteres mehr tun. Ich bin am Ende mit meinem Wirken. Ich beobachte einfach nur die Zuhörerschaft, um zu sehen, ob ich... Ich muss es sehen. Wisst ihr? Ihr versteht das. Hinten, zu meiner Linken, weit hinten, ungefähr die mittlere Strecke des Gebäudes, befindet sich eine Frau, die betet. Sie wird bald sterben, wenn Gott ihr nicht hilft. Sie hat Krebs. Und der Krebs befindet sich an ihrer Brust. Oh, möge sie es nicht verpassen. Hilf mir, o Herr. Schwester, wenn du glaubst, sie wird es verpassen. Herr Jesus, wir bitten darum, dass du uns hilfst. Maria May? Da habt ihr es. Sind wir einander fremd? Ich kenne dich nicht. Du kennst mich nicht. Waren das die Umstände und was? Ist alles, was gesagt wurde, die Wahrheit? Dann glaube, es wird vorüber sein. Nun, das, was vorher Dunkelheit war, ist jetzt Licht geworden. Genauso sicher, wie die Epilepsie bei dem jungen Mann ferngeblieben ist. Es ist derselbe Gott, der eine, der sich dort oben in den Wäldern des Nordens befand, der jetzt hier derselbe Gott ist. Glaubt einfach weiter. Amen, wenn du glauben kannst. Hier befindet sich eine Frau, die hier vorne vor mir sitzt. Sie hat Probleme mit ihrem Rücken. Es handelt sich um einen Bandscheibenvorfall. Sie stammt nicht von hier. Sie kommt aus Montana. Ihr Name ist Frau Stups. Stehe auf und empfange deine Heilung in dem Namen von Jesus Christus. Ihr braucht nicht darum zu kämpfen. Entspannt euch. Der große Bursche, der hier sitzt und mich anschaut, soll glauben. Du wirst gesund werden. Du hast ein Nervenleiden. Wenn du es glaubst, dann wird Gott dich gesund machen. Die Dame mit dem Frauenleiden. Glaube es, und du kannst gesund werden. Gehe nach Hause zurück und habe Glauben an Gott. Warum habe ich gesagt, dass du nach Hause gehen sollst? Du müsstest nach Neu-Mexiko zurückkehren, um dorthin zu gelangen. Herr und Frau Watkins. Nun, ihr wisst, dass ich euch nicht kenne. Amen. Die Dame direkt hinter euch mit dem Geschwür an dem Bein. Frau Braun, glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Du bist sehr aufmerksam. Nun, du weißt, dass ich dich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Es befindet sich am linken Bein. Nun, glaube von ganzem Herzen, und du wirst gesund werden. Eine Dame versucht sich zu bewegen, und sie hat Arthritis. Es macht ihr schwer zu schaffen. Frau Fairhead, glaube von ganzem Herzen, und du wirst gesund werden. Nun, du weißt, dass ich dich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Amen. Glaubt ihr jetzt von ganzem Herzen? Nun, Was wird er tun? Er wird die Dinge nehmen, die ich euch erzählt habe, und wird sie euch zeigen. Danach wird er euch die zukünftigen Dinge zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Glaubt ihr ihm? Dann lasst uns noch einmal die Häupter beugen. Jetzt zu euch, die ihr nicht wisst, ob ihr wiedergeboren seid, und nicht wisst, wo ihr hingeht, wenn ihr heute Abend aus dem Leben scheidet, also sterben würdet. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Warum kommst du nicht direkt hierher, stellst dich hin und lässt uns gerade einen Augenblick hier für dich beten? Möchtest du gerade jetzt in der Gegenwart dieses Geistes kommen? Du wirst nie etwas Größeres geschehen sehen, bis du das Kommen des Herrn siehst. Nun, denke einfach daran. Gewiss weiß ich, wovon ich rede, denn sonst würde er nicht den Predigtdienst befürworten. Lass es jetzt nicht an dir vorbeigehen. Bist du aufrichtig? Möchtest du kommen? Wenn nicht, dann liegt es zwischen dir und Gott. Ich bin unschuldig, ich bin frei von allem Blut, denn ich habe euch die Wahrheit erzählt. Ich habe euch das Wort gepredigt. Ich habe euch gesagt, wie er gewesen ist, und er, als er kam, hat er bewiesen, was er damals war, und er lässt mich beweisen, was er jetzt ist. Er ist derselbe, der er damals war. Glaubt ihr das? Wie viele Kranke gibt es hier? Gibt es noch mehr hier, die krank sind? Erhebt eure Hände. Legt jetzt einander die Hände auf und lasst uns das Gebet des Glaubens für euch beten. Nun, ich möchte euch jetzt etwas fragen. Ganz ruhig. Wenn Gott kommen und ein Wunder tun kann. Ein Wunder ist etwas, was nicht erklärt werden kann. Nun, wenn ihr irgendjemanden hier eine Frage stellen wollt, dann geht hin und fragt sie, jederzeit und überall. Versteht ihr? Denkt daran, es ist Gott. Dieses hier sind nur Amateurvisionen. Wer oder was bewirkt das? Es seid ihr selbst. Ihr seid diejenigen, die das tun. Seht ihr, als diese Frau sein Gewand berührte, sagte er, Kraft ist von mir ausgegangen. Aber als der Vater ihm alles über Lazarus zeigte und er wegging und wieder kam und Lazarus von den Toten auferweckte, da sagte er nie, das war Gott, der seine eigene Gabe benutzte, und das andere war eine Frau, welche die Gabe Gottes benutzte. Ich bin nicht die Gabe Gottes. Jesus Christus ist die Gabe Gottes. Es handelt sich nur um eine Gabe, die er mir gegeben hat, so dass ich in der Weise auf die Welt kam, dass mein Unterbewusstsein und mein Bewusstsein direkt nebeneinander liegen. Man geht nicht schlafen, sondern man sieht es einfach. Der Heilige Geist kommt genauso auf das Unterbewusstsein, wie er auf das Bewusstsein kommt. Wenn es auf dein Unterbewusstsein kommt, dann würdest du einen geistlichen Traum bekommen. Wenn es bei mir geschieht, dann träume ich nicht, sondern ich schaue dorthin und sehe es. Versteht ihr? Wir sind geboren worden. Du kannst dich selbst nicht zu etwas anderem machen. Du bist in dieser Weise auf die Welt gekommen. Versteht ihr? Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Wozu dient das? Um Jesus Christus sichtbar zu machen. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Während ihr einander die Hände aufgelegt habt, ich vertraue darauf, dass ihr gerade jetzt euer Herz in Gottes Fürsorge gebt. Herr, erforsche mich. Bin ich so abgestumpft durch die Dinge der Welt, dass ich es verpasse, diese gewaltige Stunde zu sehen, die sich hier abspielt? Ihr wisst, dass das die Weise ist, wie es immer geschehen ist. Es ging direkt durch die Gemeinde, und sie haben es nie erkannt. Das ist die Geschichte. Lasst es nicht vorbeigehen, Freunde, ein Wort immer wieder und wieder bewiesen zu sehen, das Wort Gottes sichtbar zu sehen und genau die Person von Jesus Christus direkt in die Mitte dieser Menschen kommen zu sehen und genau das tun zu sehen, wie er es zuvor schon getan hat. Himmlischer Vater, Ich fühle jetzt, Herr, dass dein Wort gelesen wurde. Das Zeugnis ist gegeben worden. Der Heilige Geist kam herab und bestätigte dieses Wort und das Zeugnis. Jetzt liegt es in der Hand der Menschen, Herr. Es liegt in ihrer Verantwortung. Es gibt nichts mehr, was ich noch hinzufügen kann. Ich weiß von nichts anderem mehr, was du in deinem Wort geschrieben hast, was du noch tun würdest, denn du hast sie bereits geheilt. Es geht nur darum, sie es glauben zu lassen. Du hast diese Sache getan, und wie können wir da noch länger zweifeln? Wie können wir es Satan erlauben, unser Gewissen noch länger abzustumpfen? Satan, ich verkündige diese Heilung für diese Menschen und sage dir, ich beschwöre dich in dem Namen des Herrn Jesus Christus, verschwinde von hier, komm heraus in dem Namen von Jesus Christus und lass diese Menschen frei. Nun, wenn ihr ihm glaubt, dann steht auf. Glaubt ihr? Dann steht auf und gebt Gott den Lobpreis. Erhebt euch und glaubt es, zweifelt nicht mehr. In dem Namen von Jesus Christus, lasst den Heiligen Geist Freude bringen, Kraft, Auferstehung und das Leben für diese Menschen, Herr. Gebt ihm jetzt den Lobpreis und lobt seinen heiligen Namen. Wir lieben ihn, wir preisen ihn, wir beten ihn an, den Einzigartigen, den Ewigen, den Sohn des lebendigen Gottes. In seinem Namen, nehmt ihn auf. Er ist hier. Amen.